Shopify, Ausgabe Nummer 379. Wir schreiben den 29. September 2017. Mein Gast heute Abend ist Michael Pahl und es geht um das Tor zum Bewusstsein. Für alle, die mitmachen wollen, die Fragen stellen wollen, auch heute gibt es wieder den CropCom natürlich erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen. Gibt es ja gerne weiter und wer später möchte, kann natürlich auch sich über Skype live ins Gespräch reinschalten und Fragen direkt an Michael Pahl richten. Alles Wissenswerte rund um diese Sendung findet man auf der Website von CropFM, cropfm.at. Dort gibt es auch den Link zum RSS-Feed, das Archiv mit fast allen bisherigen Sendungen. Einzelne Sendungen kann man natürlich direkt verlinken und wenn euch diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken in Foren, auf sozialen Medien, wo auch immer. Je mehr das hören, desto besser. Ein Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Und zur heutigen Sendung hat bereits ein Hörer einen Thread eröffnet, ein sehr interessanter Thread, auf den wir wahrscheinlich noch eingehen werden. Das Coverbild, wirklich wieder mal eines meiner Favorites. Ich finde, das sollte auf den nächsten Kalender kommen. Gestaltet von Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchten, das geht über PayPal oder als Überweisung. Spendenknopf, das Ei mit dem rosa Herzen, findet sich relativ weit oben auf der Seite und an dieser Stelle wie immer ein ganz großes Danke an alle, die es schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetsnetz, fetsnetz.it, der Host von CropFM. Ja, die Aktion Baumpatenschaften geht weiter. Es hat sich noch niemand gemeldet, aber gut, so viele kriegen halt dann auch nicht Kinder, die diese Sendung jetzt hören. Vor allem in dieser kurzen Zeit. Jedenfalls durch so eine Baumpatenschaft leistet man dringend benötigte Hilfe für das Projekt Desert Greening und hilft mit, ein Mikroklima mitten in der Wüste entstehen zu lassen. Menschen können sich hier ansiedeln und ihre Existenz nachhaltig sichern. So können Flüchtlinge aus Afrika in einem neu geschaffenen Siedlungsgebiet aufgenommen werden und lernen, wie sie das Klima heilen und in der Wüste mit Wald und Ackerbau und der Wüste mit Wald und Ackerbau begegnen. Und ein Zuhörer, Frank Abol Neuske, unterstützt das Projekt und sponsert Baumpatenschaften, solange bis 5 Lebensbäume ihr Kind gefunden haben. Das erste Kind, das jetzt nach dieser Sendung geboren wird und dessen Eltern oder ein Bekannter sich bei mir meldet oder direkt bei Frank unter frank.arbol@web.de. Einfach bei uns melden und dann bekommt das Neugeborene oder die Neugeborene einen Lebensbaum gesponsert. Es gibt auch eine Sendung mit Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz aus dem Jahr 2010, wo es um Desert Greening geht. Sehr spannend und vielleicht hört man ihn ja heuer nochmal oder Anfang nächsten Jahres. Ja, Baumpaten werden gesucht. Man kann natürlich auch selbst so eine Baumpatenschaft bezahlen, aber wie gesagt, Frank sponsert bis zu 5 Baumpaten. Ärzte reanimieren, und zwar ist das eine Meldung auf Grenzwissenschaft aktuell, Ärzte reanimieren Bewusstsein von Wachkoma-Patienten nach 15 Jahren. Erstmals ist es Ärzten durch gezielte Nervenstimulation gelungen, das Bewusstsein eines aufgrund einer Hirnverletzung seit ganzen 15 Jahren im Wachkoma liegenden Patienten wieder zu erwecken. Damit widerspricht das Studienergebnis der bislang verbreiteten Annahme, dass ein Wachkoma von mehr als 12 Monaten zwangsläufig zu irreversiblen Zuständen führt. Und das ist nur eine der vielen Dinge, die wir noch lernen müssen über Bewusstsein, in dem wir hier schwimmen. Alle besprochenen Links, Artikel und so weiter finden sich auf der Website von CropFM, cropfm.at, auf der Startseite in der News-Sektion. Immer wieder, wenn ich was Interessantes finde, poste ich das dort. Ja, ist das, was Menschen in Trance erleben, vielleicht wirklicher als die Wirklichkeit? Sind wir, die wir hier scheinbar ausschließlich in der Raumzeit existieren, die, die schlafen und die Holonauten, Psychonauten und wie sie sich auch immer nennen mögen, die, die wach sind oder erwacht sind? Mein Gast Michael Pahl erforscht seit circa 30 Jahren die Anderswelt und hat auch eine Technologie entwickelt, die es jedem ermöglichen soll, diese zu bereisen. Das Tor zum Bewusstsein und wie man es durchschreitet, jetzt gleich auf CropFM. Gründete der Zahntechniker Michael Pahl in München parallel zu seinem Dentallabor das Blue Liners Institut. Zunächst beschäftigte sich das Institut mit Organisation und Verbreitung von Seminaren, welche die Teilnehmer in eine neue Sicht des Wahrnehmens führen sollen. Durch die intensive Beschäftigung mit dieser Erfahrungsdimension erhielt Michael Pahl selbst weitreichendere Erkenntnisse und die Erforschung um die Erforschung der Bewusstseinserweiterung voranzutreiben und zu komplettieren. 2009 erhielt er auf die Synchronisation der Gehirnhälften das Patent und ich freue mich sehr, ihn heute live bei mir auf Sendung begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Pahl.
Guten Abend, Herr Barek. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben, bei Ihnen in der Sendung da zu sein. Danke Ihnen.
Ja, und ich freue mich, dass wir das jetzt endlich machen, weil ich habe der Hinweis auf Sie ist ja von einem Hörer gekommen, oder einer Hörerin, aber ich glaube, es ist ein Hörer. Kennen jetzt nur über das Forum eigentlich. Und ich habe mir ja auch jetzt, Sie haben mir dann so eine Probeexemplar zugeschickt und ich kann gleich einmal vorweg sagen, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich da irgendwas wirklich gemerkt habe bei so einer bei so einer
Und das freut mich sehr, dass
Meditations-CD. Sonst ist es ja eher immer so ein bisschen Aufzugsmusik mit Sprachbegleitung, jetzt böse gesagt. Aber ja. Bei diesem Beispiel vor allem, da war auch keine geführte Meditation, das fand ich auch sehr gut. Und ich habe jetzt zwar nicht ganz die richtigen Kopfhörer, aber diese ganzen technischen Details, die werden wir dann ja noch heute genauer besprechen. Vielleicht zum Einstieg, ich habe es ja schon gesagt, Sie sind Zahntechniker, Sie hatten ein Dentallabor, oder?
Ich hatte ein Dentallabor, das habe ich dann 97 verkauft.
Das haben Sie quasi an den Nagel gehängt oder jemand anderem umgehängt. Und ja, wie kommt ein Zahntechniker zur Bewusstseinsforschung, ganz salopp gefragt?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen. Das kennt man ja schon. Also ich habe angefangen als Zahntechniker, habe mich dann mit 19 war ich bei der Bundeswehr, mit 23 habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe alleine ein Dentallabor geführt, habe dann mit 24 mir ein größeres Dentallabor gekauft mit 24 Angestellten und habe dort drin gearbeitet, hatte 24 Angestellte, 50 Zahnärzte, so ein richtiges Geschäft. Es litt dabei aber meine Arbeit selber, weil ich konnte nicht mehr selber tätig sein, sondern ich war letzten Endes nur noch Kaufmann. Und das passte mir als Handwerker, der immer das Filigrane sehr geschätzt hat und dass seine Welt war, auch das Filigrane, das ist da viel zu kurz gekommen. Dann habe ich nach 4 Jahren dieses Labor wieder verkauft und habe wieder ein neues Labor gegründet, diesmal nur mit 9 Leuten. Und genau das war dann der richtige Rahmen für mich, um selber in der Zahntechnik noch wirken zu können, aber auch anderen Menschen, ich hatte Lehrlinge, ich hatte Angestellte, auch anderen Menschen mein Wissen weiterzugeben, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So ging das eigentlich die ganze Zeit weiter, bis zum Jahre 1989, da hatte ich einen tiefen Einbruch in meinem Leben und der hat mich eigentlich schon fast aus der Bahn geworfen, aber auch wiederum ja mir eine völlig neue Sichtweise eröffnet, die ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Ich war vorher sehr logisch angehaucht, was ja ganz normal ist. Wenn man Geschäftswelt ist, muss man logisch sein. Zahntechnik selber ist auch sehr logisch. Man hat ja sehr viel mit Apparaturen zu tun, mit Gießen, mit Brennen von Keramikkronen. Also alle möglichen Verfahrensweisen hat man in der Zahntechnik und vor allen Dingen das Diffizile. Ich bin aber da in der Weise 1989 so in die intuitive Richtung reingerutscht. Weil durch den Schicksalsschlag, den ich erfahren hatte, das war nicht ganz einfach. Und wie gesagt, er hat mich aus der Bahn geworfen. Und ich hatte dann Zugriff das erste Mal in die Esoterik rein, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Eine Technikerin, die war am Wochenende an einem Seminar, hat sie teilgenommen bei Reiki. Und sie sagte mir, dass das sehr interessant für sie war und dass sie mit den Händen Energieübertragung gemacht hat. Pfiffig wie ich war, habe ich sie gefragt, ob ich mal die Hände sehen darf und sehen darf, wie die Energie aus den Händen rausströmt. Und sie hat sie mir gezeigt. Ich konnte natürlich nichts sehen und ich habe auch nichts gespürt. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen, die Idee. Ich habe sie dann noch weiter gelöchert. Und sie sagte mir dann, was sie alles gemacht haben, dass sie ihre Hände auf Körper aufgelegt haben und dann strömte die Energie in die Körper hinein. Und das war eigentlich für mich unmöglich, weil habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört. Irgendwie bin ich nach 14 Tagen selber zu einem Seminar gegangen, Reiki-Seminar gegangen. Und es stellte sich tatsächlich so raus, da wenn ich die Hände auf den Körper von jemand anders gelegt habe, dann ist Energie hineingeflossen und ich habe ganz heiße Hände gehabt und die Person selber hat einen ganz heißen Körper gehabt. Zuerst habe ich mir gedacht, naja, das ist ja nicht schlecht, weil es war zuerst eine Frau. Da habe ich scheinbar sehr guten Eindruck hinterlassen bei ihr, wenn die Energie oder meine Wärme zu ihr rübergeflossen ist. Aber das war dann auch bei anderen Personen und immer weiter baute sich das aus, so dass ich nach dem Seminar, wie ich dann heimgegangen bin am Sonntagabend, zu einem Wasserhahn gegangen bin, weil ich hatte so heiße Hände, dass ich das kalte Wasser über meine Hände laufen lassen, weil die waren glühend heiß sozusagen. Also ich hatte hier einen Eindruck, der nicht in meine logische Welt eigentlich reinpasste. Es kam heute von irgendwo her und ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, woher das kommt. Ich arbeitete Zahntechnik weiter. Ich hatte eine Freundin kennengelernt, die ging dann zu englischen Medien. Und bei den englischen Medien, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass man Kontakt mit Verstorbenen machen könnte, um den anderen, den lebenden Personen, die noch hier auf der Welt sind, Trost und Hilfe zu schenken, wenn die Person, der Vater, die Mutter, ein Kind vielleicht von dieser Erde gegangen ist und dass sie wissen, sie leben noch weiter und dass sie sich keine Gedanken machen sollen und dass sie nicht traurig sind. Sie leben heute einfach in der geistigen Welt. Das war sozusagen der zweite Eindruck von mir, wo ich wieder nichts anfangen konnte. Aber es beschäftigte mich die ganze Zeit. Und in meinem Labor als Zahntechniker war es immer, geht nicht, gibt's nicht. Also es gab immer eine Möglichkeit, wie man weiterkommen könnte und wie sich das Problem oder die Situation auflösen könnte. So bin ich nach der Vorstellung, das war im größeren Rahmen mit 50, 60, 70 Leuten, wo die englischen Medien das vorgetragen haben, bin ich zu einer Einzelsitzung gekommen und die Sitzung, das war im privaten Rahmen, da war ein Medium und ich dabei und eine Dolmetscherin und die hat das übersetzt, was das Medium gesagt hat und die sprach mit meiner Großmutter. Und meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, erzählte mir von unserem gemeinsamen Leben und erzählte, was wir alles so gemacht haben und dass sie jetzt eben nicht mehr in diesem Körper ist und dass es eine schöne Zeit mit uns beiden gewesen ist. Das war natürlich für mich sehr emotional, weil meine Großmutter, die ich sehr innig geliebt habe, wie sie dann durch die Person gesprochen hat, war es sehr emotional und auf der anderen Seite konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber wie ich gegangen bin, habe ich mir gedacht, naja, die werden mir wahrscheinlich irgendeinen Detektiv hinterhergeschickt haben und da haben sie das dann herausgefunden und da haben sie es dann übertragen. Aber genau dieser Weg oder genau das war auch der Weg, wo es mich immer wieder angetackert hat, wo ich das nicht ruhen lassen konnte. Ich bin dann wieder zu einer öffentlichen Sitzung gegangen, nochmal zu einem anderen Medium und diesmal hatte ich mir mehrere Fragen aufgeschrieben, die eigentlich nicht wissen konnten. Und diesmal war mein Großvater, den ich nicht gekannt habe, weil der 1948 verstorben ist, bei einem Unglück in einem Bergwerk, weil er war Steiger in Oberschlesien. Und ich kannte ihn nicht. Und bevor ich meine Fragen überhaupt gestellt habe, hat er mir die Fragen, ohne dass das Medium es gewusst hatte, sie schon beantwortet. Und die Schlüsselantwort war eigentlich, ich gehe öfters dorthin in einen Raum, wo aus einem Material, das er bearbeitet hat, ein Bildnis ist von dem, was er gewesen ist. Und ich erinnerte mich daran, dass bei meinem Onkel in der Wohnung an einer Wand ein Stück Kohle gehangen ist, das einen Steiger dargestellt hat. Und das war eigentlich der Schlüssel für mich, dass da irgendwas dran sein musste, was ich aber eigentlich nicht wusste, was. Darauf hin habe ich mir gedacht, eine interessante Möglichkeit, das doch mal kennenzulernen, was für einen Zaubertrick die dahinter haben, wie die an ihre Informationen kommen. Und so hatte ich dann gefragt, ob ich in eine Gruppe, in eine Meditationsgruppe gehen kann, wo ich das eventuell lernen könnte. 3 Monate geschah überhaupt nichts. Nach 3 Monaten bekam ich einen Anruf. Ja, wenn ich möchte, könnte ich zu der Gruppe, das war die erste Gruppe hier in München, wo englische Medien andere Schüler oder andere Meditationsteilnehmer ausbilden wollten, zu Medien, die Kontakt mit Verstorbenen, herstellen konnten. Dann bin ich dorthin gegangen, immer mit dem Gedanken, wo ist da der Trick dahinter, wie machen die das? Es dauerte, naja, so 3,5 Monate. Ich war der Jüngste in diesem Kreis, muss ich noch dazu sagen, der Unerfahrenste. Die anderen, die hatten alle ungefähr 15 Jahre, 20 Jahre schon Meditationserfahrung. Ich überhaupt keine Meditationserfahrung. Ich hatte diesbezüglich auch überhaupt nichts darüber gelesen, über Meditation. Selber hatte ich auch keine Meditation gemacht. Ich hatte keine anderen Bücher darüber gelesen, über Esoterik. Eigentlich gar nichts in der Richtung. Bin da ja völlig frisch, frei, fröhlich dahin gegangen und habe immer diese Meditationen mitgemacht und diese Schulungen mitgemacht. Und es wurden verschiedene Übungen, zweimal in der Woche fand das Ganze statt, ungefähr 3 Stunden. Und so ging das, wie gesagt, 3,5 Monate. Und nach diesen 3,5 Monaten hatte ich meine erste sozusagen Erscheinung. Neben einer Teilnehmerin in dieser Gruppe sah ich plötzlich ein weißliches, verschwommenes Wesen, nicht ganz klar, so milchig, weißlich. Und hatte gleichzeitig in meinem Kopf Gedanken von jemand, die mir sagte, dass die Gisela, eine Teilnehmerin von dieser Übungsgruppe, dass sie die Mutter von ihr sei. Und ich möchte ihr doch das sagen, weil sie war sehr krank und sie soll sich mit Liebe erfüllen, damit sie die Krankheit ertragen kann. Und sie ist die ganze Zeit bei ihr und sie wird ihr versuchen zu helfen aus der geistigen Welt, immer Stärke schicken und Liebe schicken. Und ja, so ging das Ganze dahin und mehrere andere Sätze waren noch dabei. Und die Gisela sagte doch tatsächlich, das, was du sagst, das stimmt haargenau. Das kann nur meine Mutter gesagt haben, weil meine Mutter sprach nur in diesen Worten und ich habe es eigentlich wie ein Telefon eigentlich nur übersetzt. Da hatte ich ein Problem, weil mein ganzes Weltbild, das so bis jetzt auf die Logik aufgebaut war, hatte diese Erscheinung eigentlich nie parat gehabt.
Das hat
So
nicht
ging.
gepasst.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Da war ich sehr konsterniert darüber und hab eigentlich einen ziemlichen Denkmuster-Knirks gehabt, weil es hat dann auch 2, 3 Monate gedauert, bis ich mich eigentlich wieder gefangen hatte, bis ich mein Weltbild wieder so einigermaßen in die Richtung gebracht habe. Parallel dazu war ich weiter. 3,5 Jahre habe ich es dort in der Gruppe gelernt, alles was möglich ist, in Trance zu gehen. Kontakt mit Verstorbenen, Kontakt mit geistigen Welten und so weiter und so fort. Alles die ganze Bandbreite, bis ich dann zu dem Zeitpunkt auch die Gruppe, wenn die an den Medien nicht da sein, da waren, dass ich die Gruppe auch leiten durfte, weil ich immer mehr Kontakt gekriegt habe mit den geistigen Welten. Und wenn ich irgendwelche Fragen gehabt habe, dann habe ich die einfach gefragt, wie man das und das so machen könnte oder wieso das ist oder wie man das gestalten könnte. Technik war natürlich für mich ein Hauptbegriff und ich fragte auch eines Abends mal, wie könnte man das machen? Weil ich fühlte mich nicht als was Besonderes. Kann das jeder lernen, das, was ich erfahren habe? Und muss man das 10 bis 15 Jahre lang üben? Und dann kam die Antwort von der geistigen Welt, nein, es kann jeder lernen und es geht ja auch, so wie ich es gesehen habe, auch in kürzerer Zeit. Und dann war da natürlich schon die nächste Frage, ja, wie kann ich das machen? Da kam natürlich keine Antwort in der Weise, dass die mir einen Bauplan gegeben haben, wie man das schneller machen kann. Weil mein Thema war immer, bitte lieber Gott, lass mich Geduld lernen, aber bitte gleich. Und 10 oder 15 Jahre waren eine unendlich lange Zeit für mich. Und ich wollte es eigentlich immer schneller haben. Und das ist ja einfach von der Art her bin ich so gestrickt.
Instant
Also
Enlightenment.
ja. Und so war es dann auch. Also der Bauplan ist nicht rübergekommen. Sie haben bloß einen Satz gesagt, schau dir Schamanen an und schau dir Derwische an, was die machen. Gut, dann habe ich mich mit Derwische beschäftigt und mit Schamanen beschäftigt, bis ich herauskristallisiert habe, dass Derwische und Schamanen das Gleiche machen. Sie drehen sich im Tanz zu einer Musik um ein Feuer herum. Habe ich den geistigen Wesen gesagt, Leute, ja, das passt, ich habe verstanden. Aber es ist ein bisschen schwierig, bei uns ein Lagerfeuer im Wohnzimmer anzuzünden und dann 5 oder 6 Stunden darum zu tanzen. Das können wir so nicht machen. Das ist nicht möglich. Was meintet ihr damit? Und da kam wieder die Antwort, schau dir die Derwische an und die Schamanen an. Also immer wieder das Gleiche. Sie sagten mir nicht den Bauplan, sondern das musste scheinbar aus mir herauswachsen. Und die nächste Idee war, ich lege Leute auf eine Liege und ich nehme einen Lautsprecher und den Lautsprecher drehe ich um den Kopf herum. Sozusagen, nicht die Leute drehen sich um das Ganze, sondern der Lautsprecher dreht sich um der herum. War aber auch nicht das Richtige, weil nach 2 Stunden fallen einem dann die Arme ab und dann geht gar nichts mehr. Also war das auch nicht der richtige Zugang. Und es dauerte eine Zeit lang, bis ich dann immer mehr auf die Idee gekommen bin, die Musik muss sich auf jeden Fall um die Person drehen, dann kann die Person sitzen und sie kann zuhören und die Musik macht das. Aber wie bringt man Musik um die Person herum zum Drehen? Mit Lautsprechern ging es nicht. Und das war dann eine technische Sache und daraus entwickelte sich dann die holotrope Synchronisation oder Holosync 3D. Holotrope Synchronisation zur Ganzheit hin. Also Geist oder Intuition und Logik zusammengenommen ergibt die Synchronität der beiden Gehirnhälften. Und wenn die beiden Gehirnhälften in Synchronisation gehen, öffnet sich dann das Tor zur geistigen Welt.
Ja, genau. Und ich habe da im Hintergrund, ich spiele da jetzt kurz, damit sich die Leute irgendwie konkreter was vorstellen können unter dem Ganzen. Das ist der Track Nummer 4
Ja.
auf dieser CD, die da bei diesem Buch dabei ist. Das Ganze geht natürlich über eine Stunde und es verändert sich noch enorm. Auch da ist jetzt nur ein 15-minütiger Ausschnitt oben. Und man braucht spezielle Kopfhörer, um, wie Sie sagen, diesen 3D-Effekt. Das heißt, Sie arbeiten da mit der Übertragungskurve von Kopf und Schulter. Ich nehme an,
Ja.
da sind auch Kunstkopfaufnahmen drauf auf dieser CD.
Exakt, ja, genau.
Was wirklich beeindruckend ist. Also ich habe es jetzt nicht mit den Original-Kopfhörern gehört, sondern mit sehr guten Referenzkopfhörern von AKG, die offen sind, also nicht die also das Ohr umschließen. Und das macht schon was, ja. Und es gibt da übrigens eine reiche und starke Ausgabe, die Nummer 2. Danke übrigens an den Herrn, der mir daran erinnert hat. Und zwar die Nummer 2, da berichtet Rudolf über sowas. Rudolf Stark, erinnern Sie sich an ihn? Der war
Ja,
mal bei
ja,
Ihnen
ja, ja.
am Seminar,
In Wien.
der hat dort auch, da gab es auch eine Spontanheilung auf diesem Seminar oder auf einem
Ja,
der
ja.
Seminare, das er besucht hat. Was ich sehr interessant finde, also eine Frau, die unter Keuchhusten litt, die, und also der Rudolf erzählt es da,
Also da kann ich noch kurz was dazu sagen, wenn ich darf. Das
Natürlich.
war wirklich, die Dame ist im Rollstuhl mit dem Krankenwagen zu dem Seminar gekommen. Die konnte nicht selber mehr laufen, weil sie solche Atembeschwerden gehabt hat, aber das Seminar wollte sie unbedingt mitmachen. Es war sehr, sehr schwierig. Sie hat die ganze Zeit gehustet während des Seminars, hat kaum Luft gekriegt. Und dann war es auch so, und das war wirklich, in einer Bewusstseinsreise während des Seminars ist die Mutter Gottes gekommen und sie hat uns dann hinterher berichtet. Also ich habe sowas Kitschiges jetzt so erfahren auf der Reise. Stellt euch vor, da war ein Abbild von der Mutter Gottes und die lächelte mich an und ich denke mal, was soll denn das für ein Kitsch und so. Und es war für sie völlig ausgeschlossen, dass das mit irgendeiner Realität zu tun hatte. Und sie sprach es hinterher und erzählte es hinterher. Und ich sagte ihr, ja, was hat sie denn zu dir gesagt? Ja, was soll die sagen? Das war ja nur ein Abbild und das war, also es kann nicht sein, dass das Wirklichkeit gewesen ist. Und so ging es her und dann habe ich gesagt, ja, hättest du mal heute gefragt, vielleicht hättest du dir was geben können. Nee, und dann ging es so weiter und so weiter und dann habe ich gesagt, ja, schau mal, vielleicht kommt sie wieder mal in einem anderen Reise und tatsächlich war es so, ich glaube Titel später kam wieder das Abbild von ihr und sie hat sich einen Mut gefasst und hat gefragt, was willst du von mir? Und dann hat die Person gesagt, du hast mich doch gerufen. Und dann, das war so eine Kölner Schnauze, also ganz frisch, frei, frech auch so. Und dann hat sie gesagt, ich habe dich gerufen. Nee, wirklich nicht und so. Und so ging es hin und her und doch, du hast mich gerufen und jetzt bin ich da und was kann ich für dich tun? Und dann ist ihr während des Gespräches ist ihr eingefallen, stimmt. Ich war ja vor 6 Wochen in der Kirche und habe inständig um Heilung gebeten. Und ja, und weil ich ja nicht mehr wusste, wie es weitergeht und ich kaum noch atmen konnte. Und sie kam dann raus und nach der Bewusstseinsreise überglücklich, voll strahlender Auge. Ihre Atmung war wesentlich ruhiger. Angenehmer, sie hustete nicht mehr. Am Tag drauf ist sie nicht mehr mit dem Krankenwagen gekommen, sondern ist selber gekommen. Also das war wirklich frappierend. Also wenn wir es nicht selber live erlebt hätten, hätten wir gedacht, das gibt's nicht.
Ja, das sind halt solche Dinge, die man sowieso nicht glaubt, wenn man es nicht
Nee,
selbst erlebt.
das muss
Also
man selber erlebt haben, ja.
ich könnte da nur glauben oder auch nicht. Und das
Ja.
alles, weil sie etwas gehört hat, das sich so ähnlich angehört hat wie das. Wobei man natürlich jetzt dazu sagen muss, das hat auch im Chat jemand ganz richtig gesagt, man braucht natürlich eben diese speziellen Kopfhörer, beziehungsweise auf jeden Fall sehr gute Kopfhörer, aber sie sagen, da gibt es noch ganz spezielle, die das dann
Ja.
von vorn auf. Da gab es auch mal vor längerer Zeit auch von AKG so ein System übrigens, das also wirklich den Klang von Lautsprechern simulieren sollte. Und ich glaube, dass das was Ähnliches ist, oder? Wie das, was Sie hier
Nicht
verwenden.
ganz, weil
Aha.
die
Aber das kennen Sie
Kopfhörer,
wahrscheinlich, oder? Das, ja.
ja, weil man muss sich ja mit allem beschäftigen in der Richtung, weil die Kopfhörer haben auch ein Patent. Das ist ein Patent von einem Freund von mir. Wir haben uns 94 in Berlin getroffen. Er war auf der Funkausstellung, hat ausgestellt und ich war damals dabei, die Musik zu erstellen. Und er hat herausgefunden, dass man die Wandler nicht direkt vor das Ohr setzt, sondern dass man sie nach unten schräg im 15-Grad-Winkel auf die Ohrmuschel bringt, den Schall. Dort wird der Schall dann gebrochen in Millisekunden, geht dann erst in den Gehörgang rein und im Gehirn wird daraus ein dreidimensionales Schallbild. Die normalen Kopfhörer haben die Wandler direkt vor dem Gehöreingang und drücken den Schall direkt rein. Dadurch ist es auch so, dass der Schalldruck sehr hoch ist und das macht eigentlich unsere Ohren zu schaffen, weil die Härchen legen sich dann beiseite und sagen, nee, dem Druck will ich nicht ausgehalten werden. Aber selbst diese Musik, also ganz normale Konzertmusik mit diesen Kopfhörern, traumhaft. Das ist, als ob sie mitten im Orchester sitzen und das Orchester ist um sie herum und es spielt und überträgt den Schall eben indirekt.
Es gibt ja sehr viele verschiedene Techniken. Das Ganze begann ja mit Monroe, auch in den 80ern. Ne?
Auch da wieder nicht
also
ganz.
Robert Monroe hat ja, oder in den 70ern sogar schon, ne?
Ja, das war...
Also Stichwort binaurale Beats und so weiter. Vielleicht, ja, dass man da ein bisschen so diese Geschichte...
Ja, die binauralen Beats, auch da ist es wieder weit, weit vor unserer Zeit. 1839 hat ein deutscher Professor Heinrich Wilhelm Dowé die binauralen Beats entdeckt. Wie ich nämlich mein Patent geschrieben habe, ich hatte auch gedacht, dass Monroe das Ganze erfunden hatte. Nein, es war Heinrich Wilhelm Dowé. Im Deutschen Museum hier in München hatte ich die Schriften gelesen und er nannte das damals binaurale Töne. Und er hat auch durch die binauralen Töne, viele Leute kennen das, die Sirenen auf den Hausdächern, wenn irgendwie Feueralarm ist oder im Kriege oder sonst irgendwas, das sind binaurale Beats. Und die hat er erfunden und er war eigentlich Physiker und hat eigentlich Flugbahnen und Wetterphänomene herausgefunden. Aber binauralen Beats waren ein Nebenprodukt von dem Ganzen. Und Monroe hat es dann in den 70er Jahren, Anfang 65, 75, er war ja Tontechniker, hat eine eigene Radiostation gehabt. Ich kannte ihn noch, weil er dann 95 gestorben ist. Und ich bin im Laufe meiner Zeit auch in Kontakt gekommen mit Hemisync. Und er hat diese binauralen Beats genutzt, um Astralreisen zu initiieren. Er selber konnte es von Natur aus und hat den Zugang gehabt, hat aber entdeckt, wenn er die binauralen Beats einspeist, dann geht es bei ihm besser und hat daraus eine eigene Serie gemacht, damals noch in Kassettenform mit 8-Bit, also sehr rauschstark das Ganze und mit verschiedenen Musiken, ganz einfach, teilweise Country-Musik und so weiter und so fort und mit seiner englischen Sprache dazu. Ich habe mir das auch angehört, das Ganze. Bei mir funktioniert es nicht, weil er hat einen entscheidenden Fehler gehabt. Bei Amerikanern funktioniert es, die englische Sprache. Aber ich habe dann wie ich meine Forschungsergebnisse herausgefunden habe, habe ich gemerkt, dass wenn die Leute diese Hemisync-Kassetten hören und sie sind in Englisch, dass die linke Gehirnhälfte die stärkere Gehirnhälfte ist. Und damit kann man auch keine Synchronisation erreichen, weil während man die hört, und es ist in englischer Sprache, übersetzt man ja im Geiste das, was er gesagt hat. Ja. Und das behindert das Ganze, dass man in die Synchronisation geht.
Ja. Und hier hört man jetzt übrigens dieses Meeresrauschen. In der Aufnahme dann ist es sowieso nur Mono, aber nur so, dass man ein bisschen einen Eindruck kriegt. Ja. Das ist also wirklich, das ist schon beeindruckend, wenn man das mit guten Kopfhörern hört. Das ist also wirklich, man ist da wirklich mitten am Meer.
Ja, und teilweise sagen die Leute auch, sie liegen dann dort und wenn sie eintauchen und dann also in dem Zustand schon sind, dann schrecken sie auf, weil sie denken, die Welle kommt über ihren Körper. So naturgetreu ist das.
Ja, na, das ist interessant. Und natürlich geht es, also im Prinzip geht es jetzt darum, die linke und die rechte Gehirnhemisphäre, das heißt auch Hemisync, zu synchronisieren, in dem Sinne, dass man die Aktivität quasi ausgleicht, dass also beide gleich aktiv sind und auch irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, in derselben Frequenz schwingen. Ich meine, schwingen die auch unterschiedlich schnell? Ist dann eine im Alpha-Zustand oder wie kann man sich das dann genau vorstellen? Also, was heißt dann genau synchronisiert?
Also man kann das auf dem, ich musste ja bei der Forschung, habe ja so ein großes Shuttle gehabt, wer vielleicht mal auf meine Internetseite sieht, sieht so ein grün-bläuliches Teil, das war mein Shuttle, da hatte ich die Leute hineingelegt, sie wurden mit einem EEG, mit einem EKG, mit Pulsmessgerät, Hautwiderstandmessgerät, mit allen möglichen Sachen wurden sie verkabelt und ich war draußen am Monitor und an den Geräten und habe gesehen, was die Leute, wie die Gehirnfrequenz gewesen ist und wenn die Situation eingetreten ist, dass die Person in der Synchronität gewesen ist. Das heißt, sie mussten in der gleichen Frequenz, so wie Sie gerade sagten, schwingen. Dann hat man das im Bild auf dem EEG gesehen und der Blutdruck ist runtergegangen, die Temperatur ist runtergegangen, die Atmung ist reduziert gewesen. Ich sprach immer davon, das ist so, als ob ein Murmel oder ein Fisch oder ein Bär in Winterschlaf geht. Dann ist es genauso, dass wenn wir auf diese Bewusstseinsreisen gehen, dass die dann in so einem Tiefschlaf sind, beziehungsweise in so einem Winterschlaf sind. Man kann es eigentlich nicht mit Schlaf vergleichen, weil Schlaf geht im Theta-Bereich und wir arbeiten, oder das Blue Liners Institut für angewandte Bewusstseinsforschung arbeitet hier im Delta-Zustand. Delta-Zustand ist der Zustand, in dem Sie sich eigentlich nicht an nichts erinnern können. Ab und zu können wir in der Normalität in so einen Schlaf hinein driften. Das ist ein komatöser Schlaf eigentlich. Man hat keine Bilder, man hat kein Gefühl. Man steht nächsten Tag auf und denkt sich, boah, ich habe aber ganz tief geschlafen. Ich könnte jetzt Bäume ausreißen. Also das ist ein ganz anderer Zustand wie der Theta-Schlaf, wo wir träumen im Mittelbereich und wo wir dort die Träume dann erkennen und sehen. Der Delta-Schlaf ist völlig anders, beziehungsweise der Delta-Zustand ist völlig anders und macht sich eben in der Weise, in dem Moment, wo ich die Leute in dem Delta-Schlaf aufwecke, weil das kann ich mit der Computeranimation, die im Hintergrund von dieser Musik läuft, kann ich das. Ich kann sie in den tiefen Schlaf reingeben und gleichzeitig auf der anderen Seite aufwecken. Und dann ist die Trennung von Körper und Geist gegeben.
Hochspannend. Was hat das jetzt noch mit binauralen Beats zu tun? Kommt diese Technik da auch vor? Verwenden Sie das auch oder?
Nein, das ist eine Technik aus den 70er Jahren. Es gibt zwar viele Leute, die schrauben und drehen dann noch umeinander, aber und schneiden auch Teile dann und setzen die dann wieder anders zusammen und versuchen, ihr bestimmte Beats zu nehmen und meinen dann kommen sie rein. Nee, bei uns ist es bei der HoloSync 3D geht es gar nicht mehr anders, sondern das geht dann nur noch über die Musik. Die Musik ist das, die binauralen Beats, oder man könnte dann sagen, das sind binaurale Musik. Und im Hintergrund läuft eine Computeranimation, weil die Musik wird durch einen dreidimensionalen Raum geschickt, in dem ich die machen lassen kann, wie es ist. Aber das ist so naturgetreu, dass das Gehirn das aufnimmt und es dauert ungefähr 4, 5 Minuten, bis der Körper sich abschaltet und nur noch das pure Bewusstsein vorhanden ist. Und der Unterschied zwischen Aufwachen nehmen die meisten Menschen gar nicht wahr. Sie denken, sie sind kurz eingenickt und dann sind sie aufgewacht. Und jetzt sind sie wieder völlig klar und sind hier und erleben alles, was im Raum geschieht und nebenbei sehen sie Bilder. Und genau das, diesen Zustand unter einen Hut zu kriegen, das ist das Schwierigste, weil die Leute denken, sie sind noch nicht in dem Zustand, dabei sind sie in dem Zustand, sondern sie denken, sie sind aufgewacht und es passiert überhaupt nichts. Und dann kommen wieder die Gedanken und damit zerstören sie dann das ganze Bild, das sie da eigentlich gerade im Aufbau ist.
Also binaurale Beats kommen da jetzt nicht vor. Das heißt, binaurale Beats, nur ganz kurz, das ist ja die Technik, wo also links und rechts eine leicht veränderte Frequenz eingespielt wird. Also da kann man, das kann ja
Genau,
auch Musik sein. Und das Gehirn errechnet daraus dann die Differenzfrequenz und die wirkt dann quasi subluminal und bringt das Gehirn dann in einer bestimmten Frequenz zu schwingen. Also wenn das dann zum Beispiel Theta- oder Alpha-Wellen sind. Und das kommt überhaupt nicht vor, diese Technik
Nein, also die binauralen Beats, linker Ohr, Duve hat es so erkannt, er hat zwei Stimmgabeln genommen, einmal eine Stimmgabel H und eine Stimmgabel G, hat sie angeschlagen und vor die Ohren des Probanden getan. Und er sagte, ah, ich höre hier H und ich höre hier G, aber ich höre über mir einen Schwingungston. Und den hört man nicht, also jeder Außenstehende hört den Schwingungston nicht, sondern nur die Person, die den, Sachen hört, hört über sich einen dritten Ton und der hat nicht die Differenz oder die ist dann nicht A oder C oder sonst irgendein Ton, sondern das ist der eigene Ton von der Person. Und so hat jeder Mensch einen eigenen Schwingungston, ganz abhängig von seiner Weise. Und das ist der binaurale Ton. Und da gibt es jetzt verschiedene Leute, die nehmen halt diese Frequenz und die meinen, der Schwingungston ist der wichtige. Also wenn man nur dann 4 Hertz Unterschied macht, dann ist das der ausschlaggebende Ton. Nee, das ist ganz anders gestrickt. Und bei mir ist es nicht mehr, weil ich die ganze Musik in eine andere Schwingung bringe. Ich bringe die Musik auf der einen Seite in die und die Schwingung und auf der anderen Seite in die andere Schwingung.
Was bedeutet das? Was heißt, oder verraten, wollen Sie das nicht verraten? Aber was heißt,
nicht unbedingt. Das möchte ich nicht unbedingt
verraten. Aber können Sie ein bisschen, was heißt in die Schwingung bringen? Also ich kann mir darunter leider gar nichts vorstellen.
Also wenn man ja ein Musikstück spielt, dann spielt es ja in verschiedenen Frequenzen. Von 100 Hertz bis über 1000 Hertz, je nachdem, was Sie für Klangmodulationen nehmen. Und das ist auch wieder wichtig. Was nehmen Sie? Ich habe auch herausgefunden, dass Beethoven, Mozart oder die alten Meister, wenn man diese Musik genommen hat, sehr, sehr gute Erfolge daraus gestanden sind, sodass die Leute sehr schnell zur Ruhe gekommen sind und sehr schnell in den Zustand von Theta beziehungsweise Anfang Delta reingerutscht sind. Und dadurch, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich ja die Musik durch den Raum schwingen lasse. Entschuldigung. Und jetzt kommt es, wenn man eine Musik durch den Raum fliegen lässt, dann ist sie an jedem Punkt dieses Raumes anders. Und über Lautsprecher lässt sich das nicht darbringen, dass das so auf die Ohren kommt, wie das 1:1 gemacht wurde.
Als wäre es eine kugelförmige Schallquelle, die sich jetzt durch den dreidimensionalen Raum bewegt, oder?
Exakt. Ja, und Sie können sich das auch vorstellen, wenn man einen Film sieht, dann war er ja zuerst zweidimensional auf der Leinwand und wir nehmen dann die Brille, setzen sie auf und plötzlich schwimmt der Fisch um uns, auf uns zu oder schwimmt von uns weg. Und so müssen Sie sich das Schallbild auch vorstellen. Das kommt auf Sie zu, fliegt von Ihnen weg und geht in die Richtung. Und dem einen Ohr gebe ich das Schallbild und dem anderen Ohr gebe ich das Schallbild. Das ist eine sehr diffizile Sache. Da habe ich hier 5 Computer, die das ausrechnen, um das Schallbild genau exakt in die Richtung zu bringen, dass es das Ohr 1:1 wahrnimmt. Und dass das Ohr auch die Bewegung nicht abgehakt wahrnimmt, sondern dass es das einfach fließend wahrnimmt.
Also
das
Sie simulieren da Dämpfung, Phasendifferenzen, Amplitudendifferenzen etc. Und
etc.
Das etc. ist da wahrscheinlich das, was ankommt. Und durch diese Modulation, durch diese Bewegung, das ist dann, wie Sie quasi das Gehirn anregen, in einer bestimmten Frequenz zu schwingen, ist es dann quasi dieselbe Frequenz, in der sich diese Schallquelle bewegt?
Exakt. Und darauf beruht auch das Patent in der Weise, weil man hat 10 Jahre lang das Patent geprüft, weil man es nicht nachvollziehen konnte, dass es so war. Und erst 10 Jahre später habe ich das Patent gekriegt. Und dann war die Aussage, ja, das stimmt, das geht so. Und das kann man tatsächlich so machen. Und daraus resultiert dann die Synchronität der beiden Gehirnhälften. Und dann hatte man die Möglichkeit. Und jetzt kommt es noch, das wollte ich noch vorher sagen, deswegen die mit den Ohrmuscheln, das ist die Sache, wir hören ja mit den Rillen. Wenn Sie zum Beispiel oder wenn die Hörer ihre Ohren einmal umklappen, dann hören sie plötzlich anders, wie wenn sie die Ohren ausklappen. Und wir haben deswegen auch diese Rillen an den Ohren und dort trifft der Schall auf. Und wenn dann zum Beispiel ein Vogel zwitschert im Baum, dann hört man den, dass der dort oben zwitschert. Wenn ein Hund hinter uns am Boden bellt, dann brauchen wir uns nicht umzudrehen, sondern wir können die Schallquelle so lokalisieren, weil der Schall auf unsere Ohren auftrifft, indirekt ins Gehirn reingeführt wird und im Gehirn wird es dann zu dem dreidimensionalen Schallbild wieder zusammengesetzt. Und deswegen haben Katzen, Hunde, Schweine oder andere Tiere bewegliche Ohren, die drehen die Ohren. Würde bei uns auch nicht schlecht ausschauen, aber unsere Evolution hat es dann so gemacht, dass wir die Rillen dort haben und wir brauchen uns nicht mehr hindrehen, wir können die Schalllokalisierung so vonstatten machen.
Das heißt, bei uns macht das Signalverarbeitung im Gehirn vor allem.
Genau. Und deswegen ist im Gehirn dann die Dreidimensionalität. Und wenn ich die Dreidimensionalität und die Synchronität ins Gehirn schicke, dann schaltet es der Körper letzten Endes ab und nur noch das Bewusstsein wird dadurch angesprochen und öffnet uns mehrere Tore, durch die wir gehen können. Und plötzlich sind wir nicht mehr ein Mensch mit einem Körper, sondern das, was für mich die Menschen sind, geistige Wesen, die hier auf die Erde kommen, um hier etwas zu erfahren, was sie sich vorgenommen haben, hier zu erleben.
Und so hört sich der erste Track dieser CD an. Also ich merke auch schon den Unterschied mit den Kopfhörern jetzt, dann wenn das jetzt komprimiert wird und bis es bei den Hörern ankommt, wird noch weniger da sein. Aber es ist dann mit guten Kopfhörern, mit den richtigen habe ich noch nicht gehört, aber das muss ich mal nachholen, der Rudolf hat ja so einen. Aber da ist es dann wirklich so, dass man auch die Sachen tatsächlich hinter sich hört. Also man steht wirklich in der Mitte dieses dieses Klangs. Und das kann schon was, ja. Also mich hat es gleich einmal beruhigt. Also es war ganz lustig. Ich hab das aufgesetzt, eben bei dieser Nummer da. Und also wirklich instantan bin ich gleich einmal einen Gang runtergefahren. Ja, also ich habe es aufgesetzt so mit, naja gut, wieder mal so eine Meditations-CD, Aufzugmusik. Und dann war gleich einmal, na okay, das ist jetzt aber nett, habe mich dann gleich hingelegt und mir mal den ersten Track ganz angehört.
Sie hören es auch in dem Track. Also wir hören es ja jetzt über Lautsprecher und da ist die Musik natürlich in keinster Weise so, wie es über die Lautsprecher, über die Kopfhörer rüberkommt. Ja. Und das macht ja auch den Effekt aus, weil sie kommen zur Ruhe und das ist mal der erste Schritt in die Richtung, überhaupt auf Bewusstseinsreisen zu gehen. Oder der Sinn war ja eigentlich, weswegen ich angetreten bin, wie kann man Meditation schneller erfahren? Ich hatte hier versucht, die östliche Meditationsweise mit westlicher Technik zusammenzubringen, weil wir haben gar nicht die Zeit dazu. Oder wer kann sich von uns neben unserer Arbeit, neben unserem Tun, kann sich ein oder zwei Stunden am Tag die Zeit freinehmen? Sicher, es gibt Leute, die können das, aber warum sollten die anderen Leute das nicht auch können, in so einen Zustand zu kommen? Und hier ist es, wenn Sie die Musik hören und Sie müssen noch nicht mal in Meditation kommen, aber Sie kommen dann hinterher beruhigt raus, so sagen mir die Leute immer, als ob ich 3 oder 4 Stunden geschlafen hätte.
Ja, es ist und sehr entspannend. Jetzt die Sache ist die, aber diese Kopfhörer sind natürlich zum Beispiel schon, und auch die CDs und die Seminare, das ist ja alles nicht sehr billig. Diese Kopfhörer, die kosten wie viel eigentlich?
69 Euro.
69 Euro? Okay.
Ja. Ach so. Und der etwas teurere kostet 199, weil der ist abgeschlossen. Also der eine ist offen, der für 69 Euro und der abgeschlossene Kopfhörer, das ist schwieriger herzustellen, weil da hören Sie bloß noch 25% der Außengeräusche. Und diese Außengeräusche sind da ganz gedämpft und Sie sind dann plötzlich in Ihrer eigenen Welt. Und wenn Sie da die Konzert hören, Sie schmelzen dahin. Also das wie Butter in der Sonne.
Also 69
Euro. Der offene Kopfhörer einfach mal zum Testen. Und wenn das dann ist, der eine mag es eher offen, der andere mag es eher geschlossen, das ist ganz verschieden. Und die CDs selber kosten 18 Euro. Gut, das ist jetzt auch nicht so die Welt, glaube ich. Ich habe es versucht, alles so günstig wie möglich zu machen, damit sich das hier eigentlich jeder leisten kann. Wir haben natürlich auch hochauflösende Musik, aber das ist wieder ein eigenes Thema, da könnte ich auch noch darüber reden.
Naja, sprechen wir gleich mal drüber. Denn so frei erhältlich sind ja nur so diese Einstiegsdinger, kann man sagen.
Ja.
So die wirklich, die wirklich hochpotenten Dinge, ja, die bekommt man ja nicht einfach so zu kaufen. Nee, oder wie funktioniert das?
Ja, das ist auch bewusst gemacht. Also es gibt 7 freiverkäufliche, das, was sie gerade anspielen, das, was sie vorhin gespielt haben, da gibt es 2 Trommelmusik und da sieht man ja auch schon den Rhythmus, der da ist. Das ist ja ein bisschen abgeschaut von den Indianern, das Stampfende, das Rhythmische und so weiter. Die einen haben gerne das und kommen dann in den Zustand und die anderen haben eher die Ruhe. Weil das kam auch von der geistigen Welt. Es gibt die Möglichkeit, ruhig in die Tür zu kommen oder überfordert in die Tür zu kommen. Und der eine mag es eher so und der andere mag es eher so. Übrigens, die österreichische Biathlon-Nationalmannschaft, die trainiert mit dem einen Stück, das sie da gespielt haben, weil die müssen ja auch immer schnell sausen und dann kommen sie am Schießstand an,
ja,
und dann
kann man vorstellen,
müssen wir da runterfahren.
Es entspricht auch eher meinem Naturell, obwohl ich sagen muss, auch dieses Stück gefällt mir wirklich, also ich finde auch die Harmonien sind sehr schön gewählt, gefällt mir sehr gut.
Jetzt. Entschuldigung, noch kurz. Ja, ja, also da haben sie natürlich ein Schmankerl rausgesucht jetzt. Das ist mitten in der Höhle drin. Ja. Und das ist ein Chor und der schwebt dann durch die Höhle. Mhm. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn das dreidimensional gemacht ist und wenn diese Musik durch diese Höhle schwebt und im Hintergrund hören Sie das Tropfen als Echo in der Höhle und selbst dieses Echo habe ich auch fliegen lassen, also da schmelzen Sie dahin, da sind Sie dann weg.
Ja, sehr schön gemacht und Sie brauchen da offenbar auch eine hohe Rechenleistung. Jetzt, okay, die Geschichte ist jetzt die, dass man jetzt also quasi die hochpotente an die hochpotenten CDs gar nicht mehr so leicht rankommt. Die kann man sich gar nicht einfach kaufen. Warum nicht?
Ja, weil das ist dann kein Kinderspiel mehr. Weil es gibt ja viele Leute, die möchten gerne Meditation erfahren. Dann können sie die Freiverkäuflichen nehmen. Wenn sie die Freiverkäuflichen nehmen und lesen dann noch auf unserer Internetseite oder in unserem Prospekt, dass diese Musik noch mehr kann, wie das, was Sie gerade gehört haben, sei es zum Beispiel Astralreisen, sei es zum Beispiel Bewusstseinsreisen, dann ist das ein ganz anderer Weg. Und die Leute können erstmal reinhören, ob überhaupt das Ganze, die holotrope Synchronisation für sie interessant ist, ohne dass sie viel Geld ausgeben müssen. Wenn sie aber mehr haben wollen, dann ist es wie eine Treppe, die in einen ersten Stock führt. Und diese Treppe ist mit der Musik bestückt, weil das ist aufeinander aufbauen. Das Gehirn muss trainiert werden. Das dauert. Das kann man nicht mit einer Musik erreichen, sondern die Musik steigert sich von jeder Musik zur nächsten um 100%, bis sich dann diese
Was Türe, steigert sich da? Was steigert sich da?
Das Bewusstsein, die Synchronisation geht immer mehr in Verbindung. Das wird immer fester, die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften und immer offener wird das Ganze, die Trennung vom Körper wird immer klarer, das Bewusstsein tritt immer mehr in den Vordergrund und es eröffnen sich ihnen völlig neue Bilder. Ich habe auf diesen Reisen eben ein Hologramm entdeckt, das sich für uns öffnet und wir können in dieses Hologramm reinreisen und dadurch eben völlig andere Sichtpunkte erfahren, die wir mit unserer normalen Sichtweise nicht erleben können. Da ist ein Vorhang davor und das ist wichtig so, weil wenn man den Grad überschreitet, dann ist es nicht so vom Vorteil. Man muss lernen, einen gewissen Weg zu gehen. Und den habe ich Gott sei Dank durch die englischen Medien erfahren dürfen. Ich habe das wie ein Lehrberuf, wie meine Zahntechnik, konnte ich das erlernen und erfahren und habe ganz genau gelernt, wenn ich in Kontakt gehen will mit der geistigen Welt, schalte ich den Schalter ein. Wenn nicht, schalte ich den Schalter aus und bin ein ganz normaler Mensch am Boden der Tatsachen. Und das ist ein wichtiger Faktor. Wenn ich auf Reise gehe, dann sehe ich Sachen, die mir als normaler Mensch so momentan nicht zugänglich ist. Und das ist eben auch der Punkt. Ich möchte ja Sachen sehen, die mir nicht als normaler Mensch zugänglich sind. Deswegen bin ich ja damals in die englische Meditationsgruppe reingegangen, weil ich ja nicht dran geglaubt habe, dass es noch etwas gibt in unserer Welt, was nicht sichtbar ist. Und das ist ja das, was mich neugierig gemacht hat. Und so habe ich dann, und so trainiere ich auch. Und wenn dann so ein Seminar zum Beispiel ist, das dauert 5 Tage. Und das geht nur in 5 Tagen. Ich kann es nicht in 2 Tagen machen, weil es braucht seine Zeit. Und es ist auch sehr, sehr anstrengend, weil wenn die Leute 3 Titel oder 4 Titel am Tag hören, das Training ist wie Marathon aus dem Stand laufen. Wie wenn Sie jetzt anfangen würden und Sie sind noch nie Marathon gelaufen und müssten 42 Kilometer laufen. Das ist riesig anstrengend und das macht das Gehirn sozusagen mit dieser Musik, weil die Musik trainiert das Gehirn. Und es geht von ganz alleine. Sie brauchen sich bloß hinlegen und Sie müssen nichts tun. Gar nichts tun. Wenn Sie
Das
was
ist vor allem
tun,
sehr, sehr verlockend natürlich, ne?
ja,
Wenn es
wenn Sie was
funktioniert.
tun, ja, wenn Sie was tun, dann schaltet es schon wieder ab, weil das ist dann wieder die logische Gehirnhälfte und die Bilder verschwinden in dem Moment immer dann, wenn die Logik reinkommt. Warum kommt jetzt das Bild? Was sehe ich da? Warum? Warum sehe ich das jetzt? Was ist das? Und so weiter. Das ist die Logik und die zerstört dann das Ganze. Nur wenn die Synchronisation vorhanden ist, nur dann haben Sie den Zugriff, um die andersseitige Welt zu sehen, wo immer die auch ist. Und da ist es natürlich interessant, den Weg zu gehen, das zu trainieren. Und dann kommen die Leute, weil manche haben einfach Angst, den Weg zu gehen, weil das ist wie eine Brücke über eine Schlucht. Und sie stehen am einen Ende der Schlucht. Und jetzt kommt es drauf an, gehen sie da drüber, trauen sie sich oder trauen sie sich nicht. Und deswegen bin ich dabei. Und ich bin dann durch meine mediale Schulung, kann ich währenddessen bei den Leuten in ihren Bildern sozusagen auftauchen und ihnen helfen, Mut zuzusprechen und zu sagen, schau, vor dir liegt jetzt die Brücke und gemeinsam können wir rübergehen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Und auf das möchte ich das nächste dann gleich eingehen. Sie können in diesen subjektiven Erlebnisraum von jemanden anderen dann reingehen.
Ja.
Und Rudolf erzählt nämlich auch, dass ihm Folgendes passiert ist. Er hatte dann eine Episode, wo er dann am Strand war und dann kam seine Freundin und hat ihm Sand in die Augen gestreut und er war da mit seiner Freundin und die war auch in Meditation. Und als er das dann nachher erzählt, war das sehr überraschend, weil sie hat dasselbe erlebt, nur von der anderen Seite. Also sie waren
Ja,
offenbar in
ja.
dasselbe. Und das ist aber
Die
dann
waren
schon
damals
erstaunlich.
beide.
Und
Ja.
ich möchte jetzt auch was vorlesen, also da gibt es in diesem Buch, da wird am Anfang so ein bisschen erklärt, um was es eben geht, und dann gibt es da mehrere Fallbeispiele. Und dann ist am besten hat mir gefallen die Erlebnisse eines gewissen Bernd. Sehr viele dieser Schilderungen sind also von esoterischen Bildern durchtränkt und man kann dann irgendwann Licht nicht mehr hören. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das kommt, also das bringt es irgendwie nicht rüber. Aber dieser Herr hat das sehr schön geschildert und zwar ohne jegliche Klischees. Ich lese da nur einen Auszug. Also am Anfang, der geht auf dieses Seminar eigentlich wegen seiner Freundin und oder seiner Frau und denkt sich nicht viel dabei und denkt sich, ja, ist ja nett, legen wir ein bisschen herum und hören wir halt nette Musik. Und dann passiert Folgendes. Ich weiß nicht, wo ich geistig gewesen war, aber mit einem Mal erlebte ich mich in einer besonderen Situation. Ich wusste, dass es kein Traum war. Um mich herum war eine kosmische Weite, die an sich dunkel, aber eben strahlendes Dunkel war. Da war nichts und niemand außer mir, beziehungsweise dem, das ich als ich erlebte. Mir fehlen eigentlich die Worte, um mein Körpergefühl zu beschreiben. Ich war von einer Art Vibration erfüllt, die etwas Elektrisches hatte. Sehr interessant. Ich war irgendwo groß, obwohl es ja keinen Vergleichsmaßstab gab. Ich hatte keinen Körper an sich, sondern war ein elektrisches, anthropomorphes Feuer. Mein Rumpf loderte und meine Extremitäten, besonders die Arme, waren Strahlenbündel blitzhafter Art. Ich ruderte mit beiden Armen wie ein Kämpfer, der in jeder Hand ein Schwert hat, und hieb mit den züngelnden und lodernden Strahlenbündeln tanzend rings um mich, als sei ich von einer Armee von Schwertkämpfern umzingelt. Ich hieb, hackte und metzelte mit meinen Lichtschwertern, und meine ganze Wut, mein Zorn und mein Ehrgeiz legten sich in diesen feurigen Tanz auf dem Vulkan. Funken sprühten und die Lichtbündel zogen Schweifen hinter sich her. Das Ganze ist natürlich metaphorisch, ja. Also das schreibt er dann auch nach. Also er hat nicht wirklich da jetzt gekämpft, sondern er hat sich da mal ausgelebt, und das war so quasi dieser, also wie ich das verstehe, ist er da vorher noch dagelegen und hat halt das sich angehört, und dann plötzlich hat ihn das reingezogen. Dann ist plötzlich irgendwas passiert.
Genau, das ist es. Also ich würde, es ist für mich unwahrscheinlich schön, die Geschichten von den Leuten, wenn sie von den Reisen zurückkommen, zu hören. Ihre Augen, die glänzen, und das, was sie erzählen, ist manchmal gar nicht in Worte zu fassen. Sie rudern und fuchteln umeinander, damit sie irgendwelche Worte finden, um das zu beschreiben, was sie erlebt haben. Es ist auch sehr schwierig für jemand anders, diese Geschichten dann wieder zu erzählen und zu sagen, ich kenne ja so viele, ich habe, mache das jetzt über 20 Jahre, das Ganze. Und ich habe so viele Erlebnisse von Leuten gesehen und gehört. Und am Anfang kann man natürlich skeptisch sein. Und ich bin der Letzte, weil ich selber ja skeptisch war. Aber wenn man dann den Zugang gefunden hat, und die Leute finden das dann im Seminar, ich habe das Glück, dass ich ja 70-80% der Leute auf diesen Weg führen kann. Und wenn sie dann das erleben und nur einmal erleben, so einen Eindruck oder so einen ähnlichen Eindruck, oder wenn sie nur Licht sehen, die kommen raus, die sind andere Menschen. Das ist unglaublich, was sie dann erlebt haben. Mein erster Eindruck, ich weiß noch, meine erste Bewusstseinsreise, die ich gemacht habe, ich war plötzlich im Universum, sah die Sterne, wusste eigentlich gar nicht, was passiert ist, sah die Sterne, und ich drehte mich rum und schaute und schaute, und plötzlich fingen die Sterne das Ziehen an. Die kleinen Punkte wurden plötzlich leichte Strichchen, und die zogen an mir vorbei und ganz langsam, und dann ging es immer schneller, immer schneller, und es machte ein Wusch, und ich reiste durch dieses Universum, wohin auch immer. Es war unglaublich, und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, wachte ich bei meiner Liegestätte auf. Ich war euphorisch, ich wusste gar nicht mal, was mir passiert ist.
Aber jetzt, warum ist es nicht einfach ein Traum?
Weil ein Traum gar nicht das sein kann. Ein Traum würde im Theta-Bereich sein. Und das können Sie messen. Und das habe ich gemessen, weil ich musste ja das Ganze forschungsmäßig darlegen auch. Obwohl es immer noch so ist, dass es noch nicht so anerkannt ist. Aber es gibt da, ich habe jetzt gerade im
Urlaub... Also für das Patent mussten Sie das Ganze akribisch analysieren und beschreiben.
Genau, ja. Und da kann ich ja anhand von den Sachen, sehe ich ja, in welchen Zustand die Person ist. Ist sie im Traumzustand, dann ist es der Theta-Zustand. Ist sie im Delta-Zustand, dann ist es kein Traum, weil das kann man klar und deutlich unterscheiden. Und das weiß man von der Wissenschaft her, dass das was anderes ist. Nur der Delta-Bereich, der ist noch nicht so erforscht. Da gibt es übrigens bei NTV einen Film von einem französischen Regisseur, der hat Aufnahmen in den USA gemacht. Da hat der Dalai Lama 10 tibetanische Mönche an ein Institut in den USA geschickt, und die haben die Mönche in einen Kernspintomographen reingeschickt, und währenddessen haben sie bedingungslose Liebe meditiert. Und dann haben die auf den Kernspintomographen geschaut, wo das im Gehirn stattfindet. Und sie suchten und suchten und suchten und haben es nicht gefunden. Es existiert nicht im Gehirn.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil es hat gerade jemand eine interessante Frage gestellt, wie ich finde, nämlich, braucht man sein Gehirn für die Anderswelt?
Das Gehirn ist sozusagen der Mitter, der da drin ist. Im Gehirn, beziehungsweise nicht im Gehirn selber, sondern um das Gehirn herum ist eine, naja, wir würden sagen, eine Aura. Und die Aura ist eigentlich das Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist ein selbstständiges Wesen und das ist nicht sterblich, sondern ist unsterblich. Und unser Gehirn ist nur der Transmitter zu dem äußeren Teil. Das ist sozusagen der Neurokortex ist das. Das ist die Verbindungsstelle. Und das hat man herausgefunden. Und da gibt es ja jetzt das Buch von dem Dr. Eden Alexander, auch aus den USA. Der hat 2008 eine Nahtoderfahrung gemacht. Und der beschäftigt sich natürlich, wenn er Neurochirurg ist, sehr viel mit dem Ganzen. Und er hat Meningitis gehabt im Gehirn, war alles vereitert und war längere Zeit im Nahtod und beschreibt es in dem Buch Vermessung der Ewigkeit. Beschreibt er das Ganze und beschreibt auch die ganzen medizinischen Sachen drumherum und er beschreibt hinten im Anschluss, dass er währenddessen eine sphärische Musik gehört hat. Und diese sphärische Musik, die ist um ihn herum gekreist. Und jetzt sucht er seit 2008 nach dieser sphärischen Musik. Und er versucht und hat sie aber noch nicht gefunden, bis heute nicht, weil ich war auf seiner Seite und er macht es noch immer. Holosync 3D ist meiner Ansicht nach diese dreidimensionale Musik, weil die ist sphärisch und die dreht sich um den Kopf herum und da kann man solche Zustände erfahren.
Ja, dann
Und
sollten Sie Kontakt mit ihm aufnehmen.
genau, schauen wir mal.
Menschen haben ja oft Angst davor. So, also nicht so sehr, weil sie glauben, es funktioniert eh nicht, sondern weil sie befürchten, es könnte funktionieren. Warum? Also Angst vor
Genau.
so einem Erlebnis, vor so einer Erfahrung. Warum? Ist doch wunderbar. Alle kommen mit strahlenden Augen raus, sind total glücklich, entspannt.
Also, da sprechen Sie genau das an. Sie kommen auf mein Seminar. Ich spiele die erste Musik ein. Wolkenspiele ist die erste Musik von den Seminartiteln. Und ich spiele das ein. Und die denken sich, naja, was will der schon machen? Was will der mit seiner Musik hier schon machen? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nur, wie sagt man immer so schön, Entspannungsmusik. Und wenn ich das höre, Entspannungsmusik, da stellt es mir meine Haare auf, weil
Dann
es ist.
spannen Sie sich an.
Ja, genau. Es ist nämlich keine Entspannungsmusik, sondern es hat alles seinen Sinn, was da ist. Und ich mache mir, und deswegen hat mir meine Zahntechnik so viel geholfen, weil ich sehr diffizil bin, alles, was da drin ist, hat seinen Sinn. Und jede Musik und jeder Klangkörper und jeder Vogel hat seinen Sinn da drin. Würde das eine oder andere fehlen, dann würde das nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Und genau das ist, die Leute kommen rein, legen sich hin, sind abgestresst von dem, dass sie herkommen mussten und der Körper denkt sich, oh Gott, jetzt kann ich mich mal tatsächlich am Tag hinlegen. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann mich hier hinlegen und einschlafen. Und genau hier passiert das. Sie wachen nicht. Sie beobachten nicht, sondern der Körper schläft ein, das Bewusstsein geht auf la 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 und in dem Moment schnappt die Musik, weil die Musik macht alles von ganz alleine. Die Musik ist ein bioenergetisches Wesen und die Person ist der Katalysator dazu. Und wenn beide Sachen in Verschmelzung kommen, dann passiert es. Dann öffnet sich das erste Tor, ohne dass derjenige irgendwas kontrolliert hat oder bewusst was gemacht hat, weil er unvorsichtig gewesen ist. Jetzt verrate ich ein bisschen ein Geheimnis sozusagen in der Weise, weil die nächsten, die jetzt aufs Seminar kommen, die werden gleich dann wissen, oh Gott, da muss ich ja schon bei der ersten CD aufpassen, weil da passiert schon
Ja,
was.
alle, die auf ihr nächstes Seminar kommen, werden nicht diese Sendung gehört haben, aber ein paar vielleicht schon, hoffentlich, ja.
Ja, und genau da ist es, weil es in dem Zustand ist, sind sie unvoreingenommen und dann passiert es und die erleben dann, boah, das war ja toll und so weiter. Dann kommen sie in die nächste CD und dann sind sie vorsichtig. Wenn das tatsächlich so stimmt, was er schreibt, dann ist es ja wahr. Und wenn das wahr ist, dann muss ich aufpassen.
Warum? Wer weiß? Warum müssen Sie da aufpassen? Ja, warum?
Das weiß ich nicht, warum.
Na, ich habe da, ich will da was Spezielles daran. Ich habe da sehr schöne, interessante Erklärungen in Ihrem Buch oder in dem Buch, das ist nicht von Ihnen geschrieben, das ist von einem Italiener geschrieben, einen Herrn, helfen Sie mir, wie hieß der Mann nochmal?
Carlo Calucci?
Carlo Socci.
Stimmt. Ah, Socci, ja.
Ja. Er schreibt da, dass also die Angst vor dem erweiterten Bewusstsein, weil man sich dann auch selbst durchschaut.
Naja, das ist natürlich eine ganz andere Sache, weil wenn man sich selber durchschaut, dann kann man sich selber nichts mehr vormachen. Mhm. Und die Leute machen sich ja immer was vor. Sie meinen, sie müssen was darstellen, die müssen so sein, aber eigentlich sollten sie doch bloß so sein, wie sie sind. Ihr Selbstbewusstsein sollte klar und deutlich sein. Und wenn sie die Synchronität der beiden Gehirnhälften haben, dann sind sie selbstbewusst, dann müssen sie sich nicht mehr darstellen. Sie sind, wie sie sind. Ich bin.
Also dann, in einer Gesellschaft, die, wie Herr Socci auch schreibt, zu Versteckspiel, Lügen und Masken eigentlich zwingt, was eigentlich furchtbar ist. Es ist wirklich entsetzlich. Und wir rennen da alle rum, wir sind alle Psychokrüppel, kann man jetzt ein bisschen überspitzt sagen. Es ist gar nicht so überspitzt. Nein, wir sind Psychokrüppel. Und wir haben alle Angst davor, dass wir unser Leiden loslassen, weil wir dann quasi mit uns selbst konfrontiert werden. Ich glaube, das ist ein ganz Grund, das ist nicht nur hier, sondern das ist in der Psychologie so, das ist überall so, ja. Das ist ein grundsätzliches Problem, von Reich, Freud bis Jung alle irgendwo gestanden sind, dass also Menschen diese Angst haben, sich da gehen zu lassen. Und dabei ist auch ein weiteres Zitat, das mir sehr gut gefallen hat vom Herrn Socci, nämlich, dass er Menschen mit einem verengten Bewusstsein sich ja auch selbst nur durch diese enge Lücke natürlich wahrnehmen können und sich dadurch ständig selbst verraten.
Ja, also die spielen sich alle was vor, so in der Richtung.
Ja, aber jemand, der jetzt da quasi diese Lücke schon geweitet hat, durch die er schaut, der nimmt das dann halt wahr, was er da sieht, und das muss halt dann nicht immer schmeichelhaft sein für den anderen.
Nein, mit Sicherheit nicht, aber es gibt ihm auch die Möglichkeit, selber an sich zu wachsen. Weil wenn er das sieht und wenn seine Scheuklappen dann wegkommen, dann sieht er sich so, wie er ist. Und plötzlich wird er bewusster. Und gut, der eine oder andere aus seinem Freundeskreis kann dann nichts mehr mit ihm anfangen, das spielt aber dann keine Rolle, dann kommt was Neues. Aber man muss sich nicht mehr verstecken oder verändern. Man ist so, wie man ist. Und man kann so angenommen, wie man selber sich gibt. Und man muss den anderen nichts vorspielen. Und ich habe auch gemerkt im Laufe der Zeit, wenn die Leute nach dem Seminar waren, sie haben sich verändert. Weil ich kriege ja, wie gesagt, ich mache das ja schon sehr lange. Und ich kriege dann so nach einer Zeit, dass sie mal nach einem Jahr anrufen. Ich habe Leute, die nach 5 Jahren anrufen. Ich habe Leute nach 10 Jahren, 15 Jahren. Und die sagen mir, du stell dir vor, damals war ich an dem Punkt, und plötzlich habe ich mich so und so in die Richtung verändert. Mein Berufsleben ist anders geworden, mein Privatleben ist anders geworden. Interessanterweise, es gibt manchmal Scheidungen hinterher. Es gibt aber auch manchmal, wo das auf der Kippe gestanden ist, dass man sich scheiden lassen wollte, dass man plötzlich wieder zueinander gefunden hat, weil man sich gegenüber ausgetauscht hat, die Wahrheit gesagt hat und gesagt hat, du, das gefällt mir nicht oder das könnten wir doch anders machen, und plötzlich hat man einen anderen Zugang gefunden.
Ja, ich möchte jetzt nicht schmälern, aber ich möchte auch schon einwerfen, das geht jetzt in beide Richtungen. Es kann sicherlich sein, dass jemand durch holotroper Synchronisation diesen Anstoß bekommt und dann Dinge in seinem Leben ins Rollen geraten und daraus was entsteht. Aber ich glaube, meistens wird es wahrscheinlich so sein, dass jemand ohnehin schon irgendwo auf diesem Weg ist und dadurch dann auf zum Beispiel dieses Tool holotrope Synchronisation stößt. Das glaube ich.
Ja.
Ja. Also das zieht das ist sich dann irgendwie so an. Ne?
Ja.
Aber das ist, finde ich, wirklich ein spannender Aspekt des Ganzen. Also da geht es dann ja letztendlich um Heilung, ne? um Ganzwerden und um einen Heilungsprozess, der ja dringend notwendig ist. Ne?
Ja, aber den machen die Leute selber, mit sich selber aus. Also ich bin kein Therapeut.
Na klar, das habe ich nicht gemeint.
Aber Interessanterweise genau, die gehen dann den Weg und erfahren sich dann, weil sie plötzlich einen anderen Zugang haben. Und der Zugang macht es scheinbar aus und erkennen dann und heilen sich sozusagen oder Selbstheilung für sich selber, weil sie gewisse Dinge an sich erkennen, die sie vorher verschoben haben, verdeckt haben, in den Keller getan haben und plötzlich sind die da und können ganz anders damit umgehen. Und vielleicht lassen sich dann auch manche Probleme leichter lösen, vor denen man vorher Angst gehabt hat.
Jetzt noch mal kurz die technische Frage, weil sie gerade jemand im Chat gestellt hat. Da gibt es anscheinend auch so einen HoloVision Player. Braucht man den unbedingt oder reicht auch ein hochwertiger Walkman oder ein guter Walkman?
Das ist das mit der hochauflösenden Musik. Ein Walkman, der wichtigste Ausgangspunkt ist, wir machen die Musik in 24 Bit, 96
Ja, mein
Kilohertz.
Walkman kann das abspielen. Also wenn man, es geht nur darum, dass er dass er einfach HD-Audio abspielen kann, ne?
Auf alle Fälle.
Ja.
Und der wichtigste Punkt ist aber, weil die meisten Titel bei den Sachen sind ja nur 3 Minuten. Jedes Musikstück hat eigentlich 3 Minuten, 4 Minuten oder 5 Minuten. Und bei uns ist es aber so, und das hat sich als Schwierigkeit herausgestellt, dass dieser Walkman muss 1 Stunde abspielen können. Weil das heißt, er kriegt ja von der Festplatte die Musik immer bereitgestellt und das läuft über einen sehr langen Zeitraum. Und wenn die Walkmaner aber so kurz getaktet sind, dann verhaspelt er sich mittendrin mal und dann gibt es eine Unterbrechung. Und die Unterbrechung ist das, dass die Bugwelle plötzlich so groß geworden ist, dass das abgeschalten wird. Dann gibt es einen Knacks in der Musik und das ist eher kontraproduktiv, weil wenn Sie in dem Zustand sind und das knackst plötzlich, dann sind Sie rausgerissen, dann ist Adrenalin pur ausgeschüttet und dann kommen Sie hier an die Oberfläche und dann, ja, kriegen Sie Herzflattern. Also
Also,
das ist wichtig, dass der sehr gut läuft und dass das über 1 Stunde gut abgespielt werden
naja,
muss.
gut, also Walkman, natürlich, mich hat jemand darauf hingewiesen, dass ich noch in den 80ern lebe.
Aha.
Natürlich, es heißt inzwischen Player oder wie auch immer.
Ja,
Jedenfalls,
ja.
man kann auch sein Handy nehmen, aber die klingen meistens ziemlich
Nee, die Handys haben nur
SCH.
16 Bit.
Naja,
Die Handy haben nur 16.
Kommt wahrscheinlich darauf an, gibt sicher auch welche, aber ist ja wurscht. Jedenfalls, man
Ja.
braucht so einen Player, der hochauflösend abspielen kann und der, also das mit dem Knacksen, wenn ihr ganz verstanden, Sie meinen, dass er nicht übersteuert oder so.
Nein, unterbricht dann den
Ach so,
Datenfluss.
weil die Batterie ausgeht.
Nein, die Rechenleistung in dem Moment überfordert ist und dann unterbricht er das und in dem Moment, wo er unterbricht, geht die Bugwelle auf Null zurück und er fängt dann wieder neu an und baut wieder eine neue Bugwelle auf. Und wenn das dann über 1 Stunde alle 10 Minuten ist, haben sie alle 10 Minuten eine Unterbrechung drin und das macht dann keinen Sinn.
Ach so, wenn der Player quasi gar nicht wirklich diese 24-Bit abspielen kann, weil er zu langsam ist.
Genau,
Ja gut, aber das ist jetzt auch
das
schon.
muss man, ja, da muss man schauen. Und die
Da sind wir
hochauflösende
jetzt in den
Musik.
90ern, da war das noch ein Problem, das ist inzwischen jetzt auch kein Problem mehr, glaube ich. Aber egal.
Ja, also da will ich noch sagen, ich habe ja vorhin von Monroe gesprochen, der hat es ja noch mit auf Tonkassetten gemacht, mit 8-Bit. Und die hat man ja nicht mehr, die Kassettenrekorder. Dann kamen ja die CDs raus. Damals, wie ich angefangen habe, habe ich CDs rausgebracht.
8-Bit meinen Sie jetzt vom Rauschabstand her, ne?
Genau, vom
Ja,
Rauschabstand.
gut.
Und die Kassette hat ja auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, die konnte gar nicht so viel Musik aufnehmen. Die war ja bloß, weiß nicht, glaube ich, auf 30 Minuten begrenzt. Und eine CD hat ja 620 MB und 16-Bit, also die doppelte Rauschabstand, also wesentlich ruhiger und kann 620-Bit abspielen. Und wir haben jetzt
Megabyte abspielen, 620 Megabyte, ja.
Megabyte. Und wir haben jetzt die 24-Bit 96 Kilohertz, die hat 1650 MB Speicher und da ist die Musik viel feiner, viel dynamischer und deswegen das, was Sie vorhin vorgelesen haben, dass es solche Körperschwingungen gibt, das habe ich erfahren, indem ich immer höher die Musik gemacht habe, immer diffiziler gemacht habe, habe ich das erreicht, dass die Körperschwingung bei den Leuten erreicht wird.
Jemand
Und
schreibt da
das ist,
jetzt, Trill, und dann lassen wir diesen Tag
ja.
wirklich, aber jemand schreibt, dass der HoloVision Player nur keine 96 Kilohertz abspielen kann, sondern nur
Doch.
44. Da kann er schon.
44 kann er schon. Er kann die ja,
96 kann er auch, oder wie?
kann er auch auf Chip-Basis, kann er es aber nicht. Da kann er
Ah.
es nur auf 44, weil da kommt es dann mit der Buchwelle. Aber ich bin gerade dabei, einen neuen zu initiieren, weil das geht natürlich nicht, weil
Ja.
wenn einer 7 Titel hat, dann kann man es noch auf die Festplatte machen. Wenn er mehr Titel hat, zum Beispiel die Seminartitel, dann braucht er einen Chip, den kann man da reinstecken, aber dann geht es nur in 44-Bit.
Ja, so,
In 44 Kilohertz,
ja.
Entschuldigung.
Na, also ich weiß es gar nicht genau, von welcher Firma Mindplayer ist, aber der kann das alles ganz wunderbar aufspielen,
Gut.
ohne Knackser. Ist ja auch. Aber
Ja.
findet man eh überall, also auf das muss man
Selber
einfach
schauen.
achten, ne? Das ist natürlich recht wichtig. Eine andere Episode, die mir sehr gut gefallen hat, war die von einem gewissen Hermann, also diese Transformation vom Finanzdienstleister zum Holonauten, die er da beschreibt,
Ja,
das ist schon
ja,
wirklich ein, also
ja,
das ist schon,
ja.
der hat, also das ist so ein Beispiel, können Sie das kurz skizzieren, was dem Mann da passiert ist? Oder was da abgegangen ist in seinem Leben?
Also ich weiß nur bloß noch, dass er damals Finanzberater gewesen ist und der ist auch einfach aufs Seminar gekommen und wollte eigentlich Ruhe haben, Regeneration haben und hat nicht daran geglaubt und wollte das auch gar nicht. Und da lag er so und das ging dann, hat sich die eine CD angehört, die eine andere Musik gehört, dann ging es weiter, weiter, weiter. Die anderen haben schon Geschichten erzählt, er ist immer eingeschlafen, war schon ein wenig angefressen, weil er nicht wusste, wo die anderen die Geschichten her haben. Und dann bei einer CD, jetzt weiß ich nicht mehr, bei welcher es genau war, hat er plötzlich Kontakt mit seiner Großmutter gehabt, die auf seiner Liege gewesen ist. Ich glaube, das war das, gell? Die Geschichte.
Ja.
Die war plötzlich, seine verstorbene Großmutter war auf seiner Liege gesessen und hat sich mit ihm unterhalten. Und da war er so innig mit der verbunden. Und sie hat, ja, er war ganz ergriffen, er ist auch rausgekommen, ja, weinend aus dem Ganzen, weil, ja, er hat sie scheinbar geliebt. Und ab dem Zeitpunkt, die nächste Musik war dann eher nicht, soweit ich mich erinnere. Dann die dritte CD, da hat er wieder einen Zugang gehabt. Und diesmal ist er in Sphären gereist und hat da seine Erlebnisse gehabt. Und dann hat sich's weitergegangen und ist weitergegangen. Und plötzlich konnte er sozusagen den Zugriff machen. Und der ist dann ausgestiegen, soweit ich mich erinnere, weil das ist schon ziemlich lange her. Das ist also, das war 2003 oder
Ah,
sowas war das.
okay, ja.
Das war nicht jetzt eher in der Richtung. Und dann ist er zu einer Heilpraktikerin gegangen und dann konnte er bei anderen Menschen sehen, wo die Probleme gehabt haben und das haben sie dann gemeinsam gemacht. Er war noch sehr jung und ich hatte ihm gesagt, er soll vorsichtig damit umgehen und er sollte immer Abstand haben und immer zur Ruhe kommen. Aber das war natürlich recht schwierig, weil er ist dann immer mehr gefordert worden. Und das war dann zu viel. Und da hat er dann einen Einbruch gehabt, weil es einfach emotional für ihn gewesen ist, immer wieder die Patienten zu haben. Und dann das Krankheitsbild zu sehen und er war noch zu jung dazu. Er hat noch nicht den Abstand gewinnen können.
Also
Aber er
den
hat
hat es wirklich völlig aufgerissen, wenn man das so sagen kann.
und
Also der ist
also
wirklich, der ist da rumgelegen und dachte sich, ja, ein bisschen entspannen und dann, also war ein völlig anderer Mensch dann, ne? Also so wie er das beschreibt auch, ne?
ja.
Hellsichtig war er, er hat Auren von anderen Menschen
Genau.
wahrgenommen. Unglaublich, ne?
Ich habe ihn dann nach München geholt, weil ich in München auch so eine Meditationsgruppe hatte. Und er hat dann eine andere Arbeit gefunden, so dass er, weil er wollte nicht mehr in der Bankszene drin
Ja,
sein.
das passt
Und
nicht zusammen. Das ist einmal eine klare Sache,
ja.
ja. Auch
Und das
beim
war heute
Rudolf,
ein,
wahrscheinlich.
und ja, und dann ist er, aber ich habe heute keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß nicht mehr, wie sein Weg gegangen ist. Vielleicht hört er mich mal. Ich würde mich gerne wieder mit mal ihm unterhalten.
Ja, jetzt überhaupt der Aufruf, also wenn jemand da reinskypen möchte, wenn zum Beispiel jemand da in der Zuhörerschaft ist, der schon einmal bei einem Seminar von Ihnen war und vielleicht seine Erlebnisse selbst schildern möchte, einfach jetzt den User Crop FM anrufen und
man ja, kann das wäre ganz toll,
hier auch live auf Sendung gehen.
Ja, wenn Leute Fragen haben, gerne.
Ich bin ja, natürlich. Also oder wenn irgendjemand Fragen an Sie stellen möchte, die ich jetzt im Chat überlese oder sonst irgendwie untergehen, dann sehr gerne. Skype-Leitung ist offen. Was mich besonders fasziniert hat, zum einen mal finde ich es sehr interessant, dass die Menschen eigentlich sehr oft sehr stark kulturell geprägte Erlebnisse haben. Also Menschen, die sich offenbar sehr viel mit Esoterik und so weiter auseinandersetzen, die sind dann sofort in Lemurien und so weiter. Religiöse Menschen scheinen sehr oft Jesus oder Maria zu treffen. Ist das richtig?
Mhm.
Sie haben einmal Jesus getroffen. Sind Sie ein religiöser Mensch?
Nein, ich bin nach meiner Heirat aus der Kirche ausgetreten, weil ich das Ganze nicht mehr so wahrnehmen konnte, wie es war. Ich bin zwar religiös erzogen worden, meine Mutter hat mich mit 14 vor die Wahl gestellt, ob ich weiterhin in die Kirche gehen will oder nicht. Vorher bin ich immer mit ihr in die Kirche gegangen. Ab dem Zeitpunkt ist es dann langsam ausgeschlichen, aber man ist halt als Kind dann auch geprägt religiös, aber im Laufe der Zeit und heutzutage sehe ich die Religion als menschengemacht und ich kann ja durch meine Bewusstseinsreisen in manche Situationen reingehen und manche Situationen eben auch überprüfen und sehen, war das so, ist das so gewesen? Und da sind halt natürlich viele Geschichten auch entstanden, wo Leute dann Kontakt mit wie gesagt, mit religiösen Personen gehabt haben, sei es mit Christus, mit Buddha oder sonst irgendwie. Und ich fordere die Leute dann immer auch auf, weil ich ja eben das wissenschaftlich auch sehen will, fragt bitte nach, wie das tatsächlich gewesen ist, wie sich das dargestellt hat, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, wie habt ihr euch dort gesehen, weil manche sagen dann, ich war da unter der Menge und Jesus ist dann da vorbeigekommen und dann frage ich, weil ich nehme ja auch nicht immer alles eins zu eins und ich habe heute auch den Vorteil, dass ich die Aura sehen kann und ich kann auch während die Leute berichten darüber, sehe ich das, den Film, den sie erfahren haben, sehe ich als Film über ihnen und das, was sie erzählen, sehe ich als Film über den Personen. Und dann sehe ich auch, wo sie emotional sehr stark drin sind, wo sie eingefärbt sind durch ihren Werdegang oder was noch ein bisschen so dazugekommen ist. Und das ist dann immer interessant, weil es gibt Langstreckenholonauten. Also ich sage immer, ich bilde euch zu Holonauten aus, nicht zu Astronauten. Nicht zu Taikonauten oder Kosmonauten, sondern ich bilde euch zu Holonauten aus, damit ihr in das Hologramm reisen könnt und dann eure Erfahrungen machen könnt, meinetwegen durch andere Leben, wo ihr vielleicht mal früher existiert habt und schaut euch das an. Und da bin ich sehr diffizil, weil ich die wissen dann ganz genau, dass ich hinterher frage. Und ich frage dann, ja, welche Kleidung hast du angehabt? Welche Umgebung hattest du? Weil man sieht in diesen Reisen keine Jahreszahl. Also da steht dann nicht 1420 drauf, sondern da muss man anhand der Kleidung kann man das dann einordnen. Manchmal, wenn sie zum Beispiel Krieger gewesen sind, kann man sagen, ah, die haben die und die Waffen gehabt oder die haben die und die Röcke gehabt oder wenn es Frauen gewesen sind, wie haben die sich gekleidet? Und so kann man das dann etwas in der Zeit einregistrieren und sagen, ah, da ist und da und da. Und da haben wir viele Erfahrungen gemacht und das haben wir dann im Internet recherchiert und die Erfahrung, die die Leute berichtet haben, die sind dann da in die Zeit reingestellt worden und manche Sachen waren dann auch, aber manche Sachen, die waren dann nicht gestanden und manche Sachen, ich hatte mal eine Hausfrau, also das war wirklich frappierend, die ist auf die Reise gegangen und dann waren sie in einem Raum drin und diese, also eine ganz einfache Hausfrau, ich glaube in der Steiermark war das, konnte eigentlich das gar nicht wissen, das Ganze, was er erzählt hat. Sie ist in einem Raum aufgetaucht, hat den Raum beschrieben, Holz vertäfelt, dunkles Holz mit vielen Geräten und Metallgeräten. Ein Herr saß am Schreibtisch, viele Bücher um ihn herum, viele Schriften, Blätter mit Feder und Tinte noch. Und er lag auf dem ganzen Stapel, den Kopf auf den Händen, ist eingeschlafen und gleichzeitig konnte sie sehen, über was der geträumt hat oder was der sich beschäftigt hat. Und er hat sich damit beschäftigt, Sonne um die Erde oder Erde um die Sonne. Und dann schaut sie die Schrift an, kann sie nicht lesen, weil sie lateinisch war, beziehungsweise sie hat uns die Schriftzeichen so dargestellt und ich konnte das Schriftbild dann lesen und lateinisch konnte ich ein bisschen von meiner Zahntechnik her und die ganze Dargehensweise, die sie beschrieben hat, da ist er dann aufgewacht und plötzlich kam ihm der Gedanke, nicht Erde um die Sonne, sondern Sonne um die Erde. Und Sonne um die Erde gab es nur zwei, drei, die das gemacht haben. Leonardo da Vinci und damals Kepler, der das so dargebracht hat.
Sie meinen andersherum, oder? Sie meinen Erde um die Sonne und vorher was?
Ja. Sonne um die Erde, ja, genau. Entschuldigung, ja, genau andersrum.
Also Erde um die Sonne, ja.
Erde um die Sonne, ja. Und das war das, über das er gebrütet hat. Und ich glaube nicht, dass sich diese Hausfrau damit beschäftigt hat in der Weise. Und deswegen war das sehr interessant. Und wie detailgetreu sie das gemacht hat und wie sie den auch beschrieben hat und wie die Kleidung, die sie beschrieben hat und den die ganzen Instrumente, die sie da gebracht hat. Also das ist dann frappierend, was die von den Bewusstseinsreisen zurückbringen und was man dann als neue Erkenntnis daraus lernen kann. Und so ist Geschichte auch immer zu sehen. Und deswegen auch, und jetzt wieder schließt sich der Kreis mit der Religion, weil manche Sachen, die wurden ja erst viel später aufgeschrieben. Und wenn man das von einem zum anderen weitergibt, dann kommt immer ganz was anderes raus, was eigentlich der Sinn der Sache gewesen ist. Und meine Idee ist, durch diese Bewusstseinsreisen eben ein ganz anderes Bild zu kriegen von Ereignissen, die auf der Welt sind, wie sie vielleicht tatsächlich so gewesen sind. Und das ist der Sinn auch von den Bewusstseinsreisen, die wir machen. Dass wir erkennen können, was und wie ist es genau gewesen? Was ist die Geschichte von den einzelnen Sachen? Weil manches ist ja auch verherrlicht worden in der Religion und das wird dann sehr hochgestellt und das muss ja nicht unbedingt sein. Dass Christus so er gelebt hat und er hat gelebt und wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, der Sinn von Christus ist eigentlich, damals bedingungslose Liebe auf die Erde zu bringen, weil das eine schwere Zeit gewesen ist. Und das, glaube ich, das hat er mit seinem Weg, den er dargebracht hat, sehr gut machen können. Das Drumherum ist, glaube ich, von der Kirche gemacht, weil Kirche ist menschlich und menschlich ist immer Macht und Macht will immer im Vordergrund sein.
Ja, mir gefällt der Begriff Holonaut äußerst gut. Ich habe ja früher immer sehr gerne von Psychonauten gesprochen. Crop FM war auch in den Anfangsjahren irgendwie so ein bisschen eine psychonautische Radiosendung, ist es ja noch immer. Holonaut gefällt mir auch sehr gut. Aber wohin reisten Holonauten? Sie sagen in die Matrix.
Ja.
What the fuck is the Matrix?
Ja, das ist das Problem. Wo ist er angesiedelt? Weil für mich ist ja das angesiedelt in einer anderen Dimension. Wir leben ja in der dritten Dimension. Hier ist alles materiell, hier haben wir Zeit, hier haben wir Raum und alles ist fest und starr. Und wenn wir diese Erde verlassen, wohin gehen wir? Wer sind wir? Woher kommen wir? Wer sind wir? Und woher gehen wir? Das ist ja die Frage, die überall gestellt wird und die überall in den Bildern auftauchen. Und das ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Sterben wir? Sind wir nur einmalig hier auf der Welt? Was eigentlich sehr schade wäre, weil das, was man hier auf der Welt erleben kann, ist natürlich gigantisch. Es ist wie ein riesiger Spielplatz. Und dieser Spielplatz, den können wir in verschiedensten Weisen ausnutzen. Und meiner Ansicht, das, was man mir von der geistigen Welt gezeigt hat und was ich erlebt habe, habe ich ein völlig anderes Bild von unserem Leben gekriegt. Das muss nicht wahr sein. Das ist meine Sichtweise jetzt so in der Weise. Und wenn wir hierher kommen, wenn wir sozusagen aus der geistigen Welt, also aus der Raum- und Zeitlosigkeit kommen, uns hier auf der Erde materialisieren, dann haben wir ja meiner Ansicht nach eine Idee, was wir hier auf der Erde werden wollen oder was wir machen wollen oder was wir erleben wollen. Schauen Sie, es gibt so viele Spielmöglichkeiten. Der eine oder die eine will Schauspielerin werden, der andere will Fußballer werden, der dritte will Politiker werden, der andere will ein Bettler werden, der andere will Immobilienmakler werden und ganz reich werden, Gegensatz zu dem, der Bettler wird. Ganz andere Erfahrungsgeschichte. Der andere will Wissenschaftler werden, der dritte will Gelehrte werden, der will nur in Büchern schauen.
Ja, wir haben jetzt übrigens einen Anrufer. Ich möchte den kurz da
Ja.
reinschalten. Hallöchen, Kara Benemsi. Guten Abend. Deine Frage.
Hallo. Ich hätte mal eine
Und bitte
Frage
mach
an
den
dich.
Player aus, den höre ich da im Hintergrund.
Oh, ja, Entschuldigung.
Wichtig. An alle Anrufer, bitte immer den Player vorher ausmachen.
So. Also, ich hätte mal eine Frage an den Herrn. Hat er denn schon mal Erfahrungen mit früher, also Erfahrungen aus früheren Leben gemacht?
Ich habe sehr viele Erfahrungen mit früheren Leben gemacht, weil ich kam mal zu einem Vortrag in einem im Fernsehsender beim wie hieß es ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da ging es darum, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und dann fragte ich bei der geistigen Welt, könnt ihr mir zeigen, wie ich gestorben bin? Und dann bin ich auf mehrere Bewusstseinsreisen gegangen und habe andere Leben von mir erfahren. Wenn ich kurz sagen darf, ich war mal in Japan und ich bin als Bettelmönch über die Straßen gezogen, ganz einfach gekleidet, bin von Dorf zu Dorf gezogen, war bei den Leuten, habe das eine oder andere ihnen geholfen, habe dadurch meine Schüssel Reis gekriegt und ich habe wirklich nur eine Schüssel Reis gehabt. Ich habe immer eine Schüssel dabei gehabt und das war mehr oder weniger meine Belohnung für die Arbeit, was ich getan habe. Ich habe mitten in einem Wald gelebt, in einer Holzhütte, auf einer Holzpritsche. Ich sehe das Bild jetzt noch genau das gleiche. Vor meinem Haus war eine kleine Bank und vor der Bank war ein kleiner Bonsai, eine Kiefer-Bonsai, und die war ja ganz toll gewachsen. Und ich saß immer da vor der Bank und habe den Bonsai angeschaut. Und es war immer eine Freude in mir, das zu sehen. Und wie ich das so erlebt habe, habe ich die Freude in mir gespürt. Dann kam ein anderes Bild und ich zog über die Landstraße. Und scheinbar war mein letzter Tag gekommen. Ich habe mich an den Rand an der Straße hingelegt. Es war an der Rückseite war eine Böschung und ich lag da und vor mir sah ich die aufgehende Sonne und ein Kirschzweig war da und der hat gerade geblüht in wunderschönen rosa Farben. Und ich habe die Sonne gesehen und den Zweig gesehen und irgendwie bin ich eingeschlafen und ich war scheinbar nicht mehr auf dieser Welt. Ich sah meinen Körper dort sitzen und stand daneben und eine Zeit lang später, ich weiß nicht wie, weil Zeit kann man da nicht messen, kamen drei Kinder und ein Mann die Straße entlang und die Kinder sind vor dem Mann gehüpft und sahen mich und sind auf mich zugelaufen und wollten freudig mich begrüßen. Und dann haben sie gemerkt, dass ich scheinbar nicht mehr gelebt habe, sind wieder zu ihrem Vater zurückgelaufen, waren ganz ja, eingeschüchtert und haben gesagt, dass mit mir scheinbar was passiert ist. Und der Mann hat ihnen dann gesagt, ja, der ist gestorben. Und er hat gesagt, ach, das war doch derjenige, der immer über die Dörfer gezogen ist und die Nachrichten von den anderen Dörfern von den Dörfern in das andere Dorf gebracht hat. Also so war mein Tod bei diesem chinesischen Leben. Und jetzt könnte ich nacheinander mehrere solche Berichte bringen, wo ich andere Leben von mir gesehen habe und erlebt habe. Hautnah, wie dieses Leben, so wie ich das jetzt erlebe und wie ich jetzt das erfassen kann, konnte ich das damals so alles erfassen.
Aber woher wollen Sie, muss ich kurz die Zwischenfrage stellen, woher wollen Sie wissen, dass das Ihr Leben war? Es könnte ja sein, dass Sie da jemandes Leben gesehen haben, wo sie irgendwie eine in Resonanz gehen. Es müssen ja das, nicht sie gewesen sein. Ne? Oder?
Das könnte natürlich möglich sein.
Also ob es jetzt ein Leben nach dem Tod gibt, das beweist das, oder ob es Reinkarnation gibt, beweist das meiner Meinung nach nämlich nicht.
Aber nee, das stimmt so in der Richtung, aber die Gefühlsregung, die währenddessen waren, das war ja eines meiner ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dann habe ich immer mehrere Erfahrungen gemacht, und wenn ich dann noch mehr erzählen würde, wäre es vielleicht noch klarer. Aber interessanterweise, mein Haus, wo ich wohne, ist im japanisch-chinesischen Stil eingerichtet. Und bevor ich das so eingerichtet habe, oder wie ich das bevor eingerichtet habe, habe ich noch nichts mit Esoterik zu tun gehabt, mit Meditation zu tun gehabt oder mit Bewusstseinsreisen zu tun gehabt.
Ja, Sie sind auf jeden Fall in Resonanz mit diesem Mensch, das ist schon klar.
Genau.
Ne? Ob jetzt Sie, also, aber was heißt das schon? Ne? Was ist Identität? Ist so eine sehr komplexe Frage, aber sehr schöne Geschichte. Anrufer, hast du noch weitere Fragen?
Jetzt weiter nichts, aber ich hätte an dich mal eine Frage, Tarek. Warum machst du nicht mal eine Sendung, wo du mal Hörer zu Wort kommen lässt?
Ich lasse in jeder Sendung Hörer zu Wort kommen.
Ja, ich meine, du hast das einmal schon gemacht. Das
ja?
Habe ich auch gehört, nur mal so zufällig, weil dein Anrufsgast nicht da, nicht.
Nein, ich habe auch mal eine Sendung gemacht, Nacht. Gedanken, und das möchte ich auch wieder machen. Das dauert aber ein bisschen, aber also wenn du ins Archiv schaust, das war damals mit dem Dr. Nachtstrom, die erste Ausgabe der Nachtgedanken, Crop FM Nachtgedanken, und es ist sowas wieder in Planung. Also aber prinzipiell kann man in jeder Sendung reinrufen, nur dann geht halt um das jeweilige Thema. Ich verstehe schon, was du meinst, so quasi eine Sendung, wo die Hörer die Sendung, die das Thema auch vorgeben. Das muss man überlegen, ja. Also bei den Nachtgedanken gibt es dann ein Thema, aber die Hörer sind dann aufgerufen, dass sie da quasi mitmachen.
Darf ich fragen, war das jetzt so interessant für Sie, das, was Sie gerade gefragt haben, oder möchten Sie gerne noch was anderes fragen?
Oder also ich fand die eigenen Erfahrungen mit früheren Leben eigentlich schon immer ganz interessant. Nur deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen.
Hattest du schon einmal irgendwelche Erfahrungen in dieser Richtung?
Na, eher in Richtung Astralreisen, muss ich zugeben.
Aha.
Also ja, vielleicht darf ich da kurz einhaken. Astralreisen, Bewusstseinsreisen, weil das ist immer ein Thema und damit bin ich sehr viel konfrontiert. Vielleicht kann ich das ein wenig klären. Was ist der Unterschied Astralreisen und Bewusstseinsreisen? Astralreisen selber bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich hatte zuerst immer Bücher gelesen und da waren immer alle möglichen Anleitungen drin, wie man auf Bewusstseinsreisen kommen, auf Astralreisen kommen kann. Und Monroe hat es ja auch gemacht und das hat mich natürlich auch angestachelt und so weiter und so fort. Aber es hat nie geklappt. Nie. Es war einfach nicht möglich. Dann hatte ich parallel dazu bei meiner englischen Ausbildung hatte ich die 5 Tibeter gemacht. Vielleicht sagt denen das was. Da macht man so gewisse Übungen, mal kreisen, sich drehen, dann wieder andere Übungen und so weiter. Und das steigert man im Laufe der Zeit von 5-mal machen auf 10-mal machen, das 20-mal auf 30-mal machen. Und das hatte ich damals an einem Abend gemacht. Und da war ich bei 30-mal den ganzen Zyklus machen. Und ich war hinterher fix und foxy, bin in die Badewanne gegangen, habe mich geduscht, habe mich ins Bett gelegt und in dem Moment habe ich mich gegenüber mich schweben sehen. Ich habe mir selber auf meinen Körper geschaut, ich habe mir in die Augen geschaut und ich schwebte mir darüber. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Und ich sah, dass der dann wechselte wiederum von der unteren Sichtweise das Bild in die über mir liegende Sichtweise und ich schwebte langsam hoch zur Decke bei mir. Und ich muss erzählen, dass bei mir im Schlafzimmer die Decke 3,60 Meter ist. Es gibt keinen Speicher, es ist eine Holzverkleidung und ich bin immer höher diffundiert und immer höher Und ich sah mich da unten liegen, ich sah den ganzen Raum um mich herum, habe ich alles wahrgenommen. Dann bin ich an der Decke angekommen und plötzlich war ein leichter Widerstand. Und der Widerstand war aber nicht so groß und ich diffundierte durch diese Decke dadurch. Das war dann wie so ein, als ob irgendwas leicht zerreißt oder wie wenn man leicht Stoff zerreißt. Dann bin ich über meinem Haus, habe die Dachpfannen gesehen, habe den Baum, die große Buche neben mir gesehen, konnte in das Nachbarhaus reinschauen, konnte sehen, in die Zimmer reinschauen, dass da Leute drin waren und konnte die ganze Umgebung wahrnehmen. Dann ist meine damalige Freundin ins Bett gekommen, ist auf mich gesprungen. Und in dem Moment hat es mich zurückgefeuert in meinen Astralkörper und ich war dann wieder drin, habe nach Luft gerungen. Das war meine erste astrale Reise aus dem Nichts. Also alles, was ich vorher gemacht habe, war eigentlich umsonst gewesen. Und Astralreisen selber kann man nur in Kontakt gehen mit geistigen Wesen, die verstorben sind. Das habe ich bei den englischen Medien gelernt. Also mit Verstorbenen. Und wenn ich mich mit denen unterhalten habe, konnte ich nur immer das Wissen herauskriegen, was die in ihrem Leben erfahren haben. Also kein höheres Wissen, sondern das, was sie im Leben erfahren haben, das haben sie mir dann erzählen können, was sie gelebt haben, was sie, mit wem sie zusammen waren und so weiter. Also nur mit geistigen Wesen. Und ich fragte dann der Unterschied bei der geistigen Welt, was ist der Unterschied zwischen Astralreisen und Bewusstseinsreisen? Eben dieses, nur in der Umgebung des Erdballs, also man konnte nicht von dem Erdball weggehen und man konnte auch nicht von der Zeit weggehen. Man konnte die Tante in England besuchen oder in Australien besuchen, aber man konnte nicht den Mond besuchen. Das ist etwas, was ich immer wieder in Büchern lese und was meiner Meinung nach nicht stimmt, weil ich habe eine Astralreisen und ich kann jetzt Astralreisen, weil ich hab die dann trainiert und weiter immer wieder gemacht, weil wenn jemand bei mir Beratung wollte, dann habe ich mich zu dem begeben in seine Wohnung und konnte dann in seiner Wohnung die Umgebung anschauen und konnte rausschauen und das habe ich mal gemacht und dann ist mir das rausgerutscht. Mensch Meier, das ist ja ein gigantischer Ausblick hier. Daneben der russische Wein und der bunte Baum und der Blick auf den See, das ist ja traumhaft. Und dann war Ruhe im Telefongespräch und die Dame hat dann aufgehängt, weil ich da ohne irgendwie Vorwarnung sozusagen in die Wohnung da reingegangen bin.
Ja, das verstehe ich, aber das ist nicht so ohne, ne?
Nein, das ist nicht so ohne. Das macht man eigentlich auch nicht so in der Richtung. Aber ich will noch raus, also wer das, um das vielleicht mal den Menschen die Möglichkeit zu geben, trainieren kann man das mit der Überlastung des Körpers. Also wenn man Sport treibt, wenn man zum Beispiel auf Laufen war, und ist ein paar Kilometer gelaufen und kommt dann nach Hause und das Duschen ist auch nicht ohne gewesen. Nicht, weil ich gestunken habe, sondern einfach, weil das Wasser dann den Körper in einen anderen Bereich gebracht hat. Es war kühle und zuerst war er warm und dann war er kühl. Und wenn man sich dann ins Bett legt und dann sich auf die Atmung konzentriert, einfach nur ein- und ausatmen. Und da müsste natürlich ringsherum die Dunkelheit sein, weil sonst sind wir abgelenkt. Und dann ein- und ausatmen. Und wenn Sie sich nur auf den Atem konzentrieren, glaube ich, dass das eher Möglichkeit ist, die Astralreisen zu initiieren, wie irgendwelche ganz verreckte Übungen. Das ist, glaube ich, der einfache Weg. Weil ich habe dann auch eine Astralreise gemacht, auch wieder aus dem Nichts. Ich bin nach Koh Samui geflogen, 36 Stunden war ich unterwegs, bin im Hotelzimmer angekommen, habe mich aufs Bett gelegt und in dem Moment war ich schon auf Astralreise.
Okay, Anrufer, hat das deine,
ja, deine Frage? Wenn ich kurz noch was sagen darf, also natürlich. Das erinnert mich durchaus, also mit der Atemtechnik habe ich schon sehr interessante Erlebnisse gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt nicht dunkel war, aber ich habe mir einen sehr spannenden Vortrag angeschaut und da ging auch über so etwas, Lebensenergie und so weiter. Mhm. Und er hat auch was von Atemtechnik gesagt und ich habe mir einfach so intuitiv gedacht, ach, probierst du das einfach mal während des Vortrags aus so. Hab mich zurückgelehnt auf meinem Büro, auf meinem Stuhl vor meinem Schreibtisch und hin und her gewippt zum Takt des Atmens.
Mhm, und genau.
Plötzlich fängt eine extrem starke Schwingung, Resonanz, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, an, die mich ja irgendwie ein wenig dahin treiben lässt.
Mhm. Weil das ist genau wieder die Sache mit der Synchronität der beiden Gehirnhälften. Immer dann, wenn man eine Übung macht, ist man mit der Logik dabei. Ach, ich muss das machen, ich muss das machen. Und wie Sie gerade erklärt haben, Sie haben einen Vortrag angehört, Sie haben vielleicht nicht viel dabei denken müssen, Sie haben sich auf die Atmung konzentriert, Sie sind abgeschweift von der Logik, Sie waren plötzlich, wie sagt man so schön, beim Schäfchen zählen und da ist die Synchronität der beiden Gehirnhälften vonstatten gegangen, dann kommt die Körperschwingung und das initiiert dann, dass der Körper sich löst. Weil der Atem oder die Atemübungen sind der Zugriff auf das untere Bewusstsein. Also nicht die Logik ist das Bewusstsein, der Zugriff, sondern eigentlich ganz einfach, ganz banale Sachen.
Es gibt da jetzt auch eine Frage im Chat. Holosync, kann das auch dazu verwendet werden, um diese Astralreisen quasi auszulösen?
Ja, ist ein Nebenprodukt von, weil Bewusstseinsreisen, und das ist der Unterschied, warum ich Bewusstseinsreisen forciere. Mir ging es bei den Informationen, die ich ja von der geistigen Welt gekriegt habe, da von den Verstorbenen eben begrenzt. Und bei den Bewusstseinsreisen sind sie unbegrenzt, weil das geistige Wesen sind, die nichts mehr mit der Materie zu tun haben, die nicht mehr in der Erdatmosphäre sind sozusagen, die ihre Körper schon abgelegt haben. Wir haben ja 7 Körper und wenn wir die nacheinander ablegen, und der Astralkörper ist ja eigentlich unser nächster Körper, in den wir gehen, und dann lösen wir uns vom Emotionalkörper und wie die alle heißen. Und wenn wir den ganzen Weg durchschritten sind, der sehr lange dauern kann. Das kann, wenn man da von Zeit spricht, kann das paar Jahre dauern, je nachdem, was man hier für auf der Erde für Erlebnisse hat. Und wenn wir dann hinterher wieder geistige Wesen sind, dann haben wir das All-Einseins-Bewusstsein. Und mit diesem Bewusstsein können Sie in dieses All-Einseins reisen, können sich austauschen mit geistigen Wesen, die ein höheres Wissen meiner Ansicht nach haben. Da habe ich mir immer die Wurst möglichst hochgehängt, weil die Fragen, die ich gestellt habe, die waren schon nicht ohne. Und die Antworten kamen immer schnell und prompt, aber nicht in der Weise, dass ich was im Ohr gehört habe, sondern ich habe es in den Gedanken gemerkt, die Fragen, die dann beantwortet wurden. Und da muss ich sagen, war mir einfach diese Quelle mehr wert wie die andere, wobei ich hier nicht bewerten möchte.
Okay, ja, Cara Benemsi, falls du keine weitere Frage hast, sage ich, oder hast du noch eine Frage?
Nein, aber ich würde noch gerne mal aus Sachsen-Anhalt grüßen und mich für deine wunderbaren Sendungen und für deinen wunderbaren Gast bedanken.
Ich danke dir ebenfalls und ich werde mir das überlegen mit der Hörersendung, ob inwiefern und was und wo und welches Thema. Okay, danke, tschüss. Ja, ich hätte jetzt da eine Frage, und zwar, wir haben das jetzt auch kurz angesprochen, da geht es jetzt so um Verstorbene. Also Sie haben da jetzt Verstorbene angesprochen und sehr viele treffen ja auch auf diesen holonautischen Ausflügen Verstorbene. Sind es dann wirklich die Verstorbenen, die Sie treffen, oder ist das ein Aspekt von Ihnen selbst, mit dem Sie übrig haben, sich quasi ausmachen? Was passiert da, wenn jemand einen Verstorbenen sieht?
Also trifft? Ja, bei mir ist es immer so, ich lasse das einfach so dahingestellt, so wie es ist. Auf den Seminaren kommt es so dazu, weil ich habe ja früher den Kontakt mit Verstorbenen gemacht. Ich habe ja Leute eingeladen, weil das ja einmal meine Ausbildung gewesen ist. Dann sind Leute zu mir gekommen, ja, ich habe meinen Mann verloren oder ich habe meinen Vater verloren und ich möchte nochmal in Kontakt, weil es war so schnell und so kurzfristig und so. Und das war immer sehr, sehr schwierig in der Weise. Und dann habe ich den Kontakt mit dem Verstorbenen gemacht. Das ist ihm dann gekommen. Und ich habe sie wie die eine Person, wo ich vorhin die Mutter von der Gisela, habe ich sie heute einfach gesehen. Und die Gedanken sind dann da. Oder das, was sie sagen wollten, waren bei mir in Gedanken. Und ich habe die Gedanken an die Person weitervermittelt. Aus der heutigen Sichtweise und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich habe nicht gelogen in der Weise oder habe nicht irgendwas dazu gedichtet. Ich habe nur immer das genommen, was ich gehabt habe. Und die Personen haben immer gesagt, also das, was sie mir gesagt haben, das kann nur mein verstorbener Sohn so gewesen sein, weil das war jetzt so emotional und wie auch immer. Dann habe ich mich bedankt dafür und dass ich das so gut gemacht habe und dass sie jetzt einfach den Verstorbenen auch gehen hab lassen. Ich habe nicht nachgeschaut, ob das jetzt ein Aspekt gewesen ist. Für mich war wichtig, dass das für die Person, das in Erfüllung gegangen ist, dass sie vielleicht nochmal Abschied nehmen konnte, dass sie vielleicht das meint, der ist jetzt hier verstorben und man lebt weiter. Aber der Verstorbene selber macht ja einen Prozess durch und er gibt ja seinen sämtlichen Körper sozusagen ab und er ist nicht mehr derjenige. Also wenn das ein geistiges Wesen ist, dann ist es nicht mehr die Person, die man hier auf der Erde war. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sterben, dann legen Sie alles ab und dann sind Sie hinterher, meiner Ansicht nach, das geistige Wesen, das alles weiß. Und ich habe das eine gewisse Zeit lang gemacht und das war aber sehr, sehr traurig. Und das wollte ich dann nicht mehr so machen, weil ich dann auch emotional immer dann mit reingezogen wurde und das war nicht so lustig und das wollte ich dann nicht mehr. Und deswegen war das auch der Sinn der Sache, warum ich die Holosync gemacht habe, dass die Personen selber den Zugriff darauf haben. Und das tut sich, es kommt plötzlich kommt es dahergeschneit, dass eine Person, eine verstorbene Person, bei der Person ist und dann in Austausch gehen. Und wenn die Personen dann das mir hinterher erzählen, ich habe eine 80-jährige Frau gehabt, die hat ihre Mutter gesehen und die hat gefragt, es war eine Schweizerin, und die hat gefragt, warum hast du mich nicht so geliebt? Ich war doch dein Kind. Und dann hat die Mutter zu ihr gesagt, ich habe dich von ganzem Herzen geliebt. Du warst eines von 6 meiner Kinder. Aber unsere Arbeit, die wir auf dem Bergbauernhof gehabt haben, die war so schwer und so hart. Und wir hatten keine Zeit, weil das Überleben für uns so schwierig war. Und wir konnten euch eigentlich nicht diese Liebe geben, die ich dir heute geben kann. Und diese Liebe, und in dem Moment hat sie ihr die Liebe rüberkommen lassen, die ist rausgekommen, die war aufgelöst. Die ist ja, vor Liebe durchströmt worden. Gut, das ist jetzt hier so ein Wort, aber Das war sowas von emotional. Und da kann ich sagen, also das war ein Zugriff auf die Ebene, wo die Dame nochmal mit ihrer Mutter gesprochen hat. Und genau das, der Punkt war scheinbar lange in ihrem Herzen. Und der hat sich dann gelöst.
Ja, und auf das kommt es dann ja eigentlich an. Also ob man da jetzt einen Aspekt von sich selbst, ist ja eigentlich wurscht. Sondern mir ist es wurscht, es löst sich dann was, man kann was verarbeiten und das ist das ist wirklich wunderschön.
Ich kann es nicht beweisen, ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Wir können vielleicht hinterher mal wieder sprechen, aber wer weiß.
Ja. Also wie gesagt, falls noch jemand eine Frage an Sie hat über Skype, dann bitte jetzt oder zumindest bis zur nächsten Sendung schweigen. Ich habe noch eine Sache, die mich wirklich eben auch fasziniert hat. Ich habe es schon kurz angesprochen. Und zwar, Sie können im subjektiven Erlebnisraum von Seminarteilnehmern oder irgendjemanden, der eben gerade in diese Trance geht mit Holosync, sie können dort frei agieren und können sich quasi mit dem treffen. Also das, was Rudolf und seiner Freundin quasi spontan passiert ist, ja, das machen sie bewusst.
Ja, ja.
Das finde ich,
find ich hier ja? ganz von vornherein ganz klar, ich bin nicht bei der NSA oder beim CIA, also ich spioniere die Leute nicht aus.
Es ja, das ist, es ist ein guter Hinweis. Aber, ja, aber und nur so als Klammer, man möchte sich gar nicht ausdenken, was passiert oder passieren Nein. würde, Nein. wenn diese Leute, also wenn Geheimdienste mit solchen Techniken arbeiten und Geheimdienste.
Nein, das wollen wir uns gar nicht ausführen.
Geheimdienste haben zum Beispiel.
Schlimm.
Ja, aber ich glaube, sie. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass diese Dinge zumindest evaluiert wurden, ob sie dann wirklich
brauchen. Bei Monroe war es, weil ich sprach ja noch mit Monroe und Monroe hat ja damals seine Forschung mit dem CIA gemacht und die haben ja die Remote Viewer eingesetzt und haben ja geschaut und haben
Remote
ja
Remote Viewing ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja, ja. Ja, haben ja das mit den Russen gemacht und so weiter. Das funktioniert, das geht, klar geht das. Es ist jederzeit möglich. Und die haben es gemacht. Nur das, was sie gemacht haben, es gibt eine spirituelle Ethik. Und ich denke, ich bin so weit gekommen, ohne dass ich mein Ego jetzt hier rausbringen will. Ich bin so weit gekommen, weil ich, glaube ich, eine spirituelle Ethik habe. Und die ist mir ganz heilig. Und es gibt für mich Bereiche, die überschreite ich nicht. Es interessiert mich auch nicht, wie viel jemand Geld auf dem Bankkonto hat oder was er macht, aber auch wenn ich zum Beispiel irgendwo auftauchen würde, wie bei der Dame zum Beispiel, dann kann es ja möglich sein, dass vielleicht die Intimsphäre in dem Moment gerade verletzt wird. Aber das weiß man vorher. Bevor ich das mache, dann weiß ich, geht es, ist es okay oder ist es nicht okay? Und wenn man merkt, das hat man im Gefühl und das ist eben die Intuition und das ist eben die Synchronität der beiden Gehirnhälften, dann weiß man das und dann macht man es auch gar nicht. Wenn die andere Person sagt, könntest du bei mir vorbeischauen, weil ich habe hier, glaube ich, irgendwelche Poltergeister oder bei mir ist irgendjemand in der Wohnung und dann komme ich dorthin und dann sehe ich, dass dort noch jemand Verstorbenes da ist, der noch nicht in die geistige Welt gegangen ist, dann kann ich dem helfen, dass er in die geistige Welt geht, dass ich mit seinen geistigen Freunden ein Lichttor öffne, dass er eben von dieser Erde geht und dann geht er in dieses Lichttor hinein und dann ist er weg und dann ist er nicht mehr dort in dieser Wohnung und dann hat es beiden Personen gedient. Einmal für die Person, die dort wohnt und einmal der verstorben ist. Und das haben wir auch, wir haben so eine Gruppe auch hier gehabt, in der Steiermark bei Graz, da ist eine Gruppe, eine Holonauten-Gruppe eben Langstrecken, die machen schon längere Zeit das und der Bruder...
Tatsächlich, in der Steiermark gibt es eine Holonauten-Gruppe.
Es gibt viele, ganze Gruppen sind hier in Österreich, Schweiz und Deutschland verteilt und Das sind schon viele.
Schön.
Und der auf diesem Grundstück war früher ein Galgen. Und auf diesem Galgen wurde ein Haus gebaut. Das ist schon in längerer Generation bei dieser Familie. Aber das Ganze ist immer sehr dunkel und dubios geworden. Und da hat es auch verschiedene Möglichkeiten. Poltergeister gegeben und. Also es war, und die Personen, die dort gelebt haben, die haben immer schweres Leben gehabt, haben viele Krankheiten gehabt, die privaten Verhältnisse waren sehr, sehr diffus und ja, und dann hatte ich, nachdem ich das so gehört habe, habe ich den Besitzer gefragt, möchten Sie ob wir versuchen sollen, ihnen zu helfen, dass mir diese Personen, weil mir war klar, wenn dort die Leute gehängt wurden und gefoltert wurden, dass dann noch gewisse Wesen noch dort sind, also Astralwesen noch dort sind. Möchten Sie, dass wir das machen? Und der Mann, der glaubte nicht an sowas in der Richtung. Aber er hat gesagt, ja, okay, wenn mich das nichts kostet, dann können sie es machen. Dann habe ich gesagt, ja, es kostet sie nichts, aber wir werden es versuchen. Und dann haben wir das gemacht und Die anderen in der Gruppe, die noch nie dort gewesen sind, die haben mir den Bereich beschrieben, wie das ausschaut, wie das ist, was sie gerade sehen und dass sie dort sehen, dass da so viele Verstorbene sind und dass sich dort, und das haben wir dann alle gemeinsam gesehen, ein Lichttor geöffnet haben. Das kann man jetzt glauben oder nicht haben, das ist völlig wurscht. Und dass dieses Lichttor geöffnet wurde und dort sind die ganzen Verstorbenen reingegangen und dann hat sich das Lichttor geschlossen. Ja. Und jetzt vor letzten Jahr war ich dort wieder. Die ganzen Krähen, die dort immer genistet haben, die sind nicht mehr da. Die ganze Umgebung ist heller. Und jetzt muss man sehen, wird es über die Generation so sein, dass sich wieder das Leben dort verändert? Oder hat sich nichts geändert? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja meine Sichtweise. Man kann das nur dann so sehen, ist es so oder ist es nicht so?
Weil Sie es jetzt erwähnt haben und auch im Chat ist da jemand gleich drauf aufgesprungen. Das ist so eine Sache, die immer wieder mal gehört wird. Ich glaube, Roger Lear hat das auch irgendwann einmal angesprochen. Irgendjemand hätte ihm das gesagt. Oder war es in einem Buch auch von Whitley Strieber? Egal. Und zwar die Warnung, davor, ja, nicht ins Licht zu gehen, das sei eine Falle. Ich meine, das ist wirklich was extrem Gruseliges. Okay. Aber haben Sie davon schon mal gehört?
Nee. Also was ich ins Licht gehe und was
also
ich...
Also das ist eine astrale Verschwörungstheorie, man soll nicht ins Licht gehen.
Naja, es sagen ja auch viele Leute, man soll nicht Bewusstseinsreisen machen, weil man sich vom Körper dann löst und dann kommen dann andere Wesen und die hupfen dann in den Körper rein und... Das ist Quatsch, ist das. Das sind von Leuten, also bitte, ich möchte niemand zu nahe treten, aber bei Bewusstseinsreisen ist das nicht. So in der Weise, man löst sich nicht vom Körper, das Bewusstsein ist ein wenig getrennt, aber so viel, dass man eben auf die Reisen gehen kann und da kann niemand reingehen und man kann nur in jemand anderen reingehen, der entweder Alkoholprobleme hat oder Drogenprobleme hat, weil der dann selber nicht mehr so fest in seinem Körper verbunden ist, mehr oder weniger im Delirium ist und das mag möglich sein, dass da Leute reingehen. Ansonsten ist das, also ich habe das in meinen ganzen Jahren...
Also dann ist man besessen, ne?
Sozusagen. Dann ist man besessen. Aber gut, weil ja davor geredet wird, dass man, wenn man sowas macht, dass man sehr schnell besessen werden kann. Also,
na gut, ich bin ein ganz normaler Mensch. Eine andere Astralverschwörungstheorie, aber welche Falle soll das sein, fragt er. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einer der gruseligsten Gedanken, die ich versuche das eigentlich seitdem wieder loszuwerden. So, jetzt habe ich es gerade.
Ja. Also, ich kann es noch sagen.
Verbreitet. Aber es ist wirklich schräg, ne?
Also ich sehe es ja auch, ich habe einen guten Freund gehabt, der war auch Physiker hier in Garching und bei der Trauerfeier war ich dabei und wir kannten uns sehr, sehr gut und wir waren sehr eng befreundet, wir haben viele Sachen gebaut und so und der ist dann durch einen Unfall im Kernforschungszentrum von der Leiter gefallen und da war ich auf der Trauerfeier und ich sah ihn und ich sah, es wurde Musik gespielt und hat sich von den einzelnen Personen im Raum verabschiedet, die haben das natürlich nicht mitgekriegt. Er war dann und sein Sarg war am Altar und dann war sie, und da läuft es mir heute noch eiskalt runter, der Gefangenenchor von Nabucco wurde dann gespielt und das war das Zeichen des Abschiedes und er drehte sich dann um und hinter dem Sarg öffnete sich das grellhelle Licht. Und ich sah seine geistigen Freunde und ich sah ihn, er kniete nochmal nieder vor dem Sarg, ist dann aufgestanden und ist dann in das Licht reingegangen. Und ich habe ihn noch eine gewisse Weise begleitet, bis zu dem Punkt, wo, weil das kann ich auch machen, weil das ist alles in meiner Ausbildung drin, bis zu dem Punkt, wo seine Verwandten noch gewesen sind. Und dort habe ich mich dann verabschiedet und er ist dann mit seinen Verwandten weitergegangen in ein weiteres und das war in dem Licht und ich kann wieder aus dem Licht rausgehen, also es ist für mich immer das Zeichen
Entwarnung quasi ist, ja. Hallo?
Also ich kann natürlich auch noch andere Sachen erzählen. Ich war mal bei einem Flugzeugunglück dabei, weil da sind von einer Bekannten von mir die Eltern abgestürzt, aber das würde jetzt zu weit führen, glaube ich.
Ja, Wir kommen jetzt eh gegen Sandy. Nur noch einmal diese Frage. Wenn Sie quasi in den subjektiven Erlebnisraum eines Holonauten treten, wo befinden Sie sich dann zusammen mit diesem anderen? Weil das, finde ich, ist eine sehr spannende Sache. Das ist auch etwas, das sogar Skeptiker zumindest müsste da die Augenbraue zucken. Das ist ja was Objektivierbares dann plötzlich, ja, aus diesem subjektiven Erleben, wenn jemand anderer da reingeht und dann dasselbe und vor allem sich die Menschen dann gegenseitig erzählen können, was da passiert ist, ne, woher wollen sie das wissen, dann waren die doch wahrscheinlich gleichzeitig an diesem Ort. Und wo spielt sich das ab?
Also hier fängt natürlich, bei uns gibt es ja drei materielle Ebenen, drei Dimensionen. Es gibt aber 11 Dimensionen und die restlichen 8 Dimensionen sind aber nicht materielle Dimensionen. Das sind, da kommen wir in die Quantenphysik rein und da bin ich eigentlich nicht so der richtige
Partner. Wie Burkhard Heim sagt, informatorische, genau. Imaginäre, genau. Wertevorräte. Ja.
Und die sind da und man kann sie betreten und man kann sie austauschen. Und Sie haben ja auch vor einiger Zeit die Sache mit den Kornkreisen gehabt.
Ach, die habe ich immer wieder. Da gibt es ja, Dutzende Sendungen drüber.
Ich kenne auch jemand, die ist auch in einen Kornkreis reingereist. Weil bei uns hier in München war in Reisting, da bei den Kuppeln, da waren Kornkreise und da ging sie, ist sie auch und die kann auch, die ist auch eine Holonautin, das ist eine sehr, sehr gute Holonautin, die macht Langstrecke auch, macht es schon, ja.
Langstrecke, was heißt das, Langstrecke? Ich meine, ist das...
Okay. Ja, das, was es heißt. Lange Strecke.
Okay,
das heißt, die kann das richtig, die legt sich hin und geht in dem Moment auf Bewusstseinsreise und kann dann gezielt, und ich organisiere das immer, wir machen solche Langstrecken-Holonauten-Seminare, da kommen die dann her, die dranbleiben und die weitergehen und die das profimäßig mehr können, die legen sich hin und dann gibt es Aufgaben darum, wir gehen, 3 von euch gehen jetzt da in diese Situation rein, 3 gehen von dich rein, weil es geht darum, Situationen aus verschiedenen Sichtweisen zu erkennen. Und wenn dann 3 von den Holonauten an einem Punkt auftreten und schauen, wie sich das Ereignis so und so ereignet hat, dann gibt es 3 verschiedene Meinungen. Und wenn man diese 3 verschiedenen Meinungen dann zusammennimmt, dann hat man ein Bild von 3 verschiedenen Personen. Und das ist mehr wie von einer Person. Und wenn es 3 verschiedene Personen sind und die erzählen annähernd das Gleiche, sagen wir mal 70-80%, ist es dann geflunkert oder kommt es der Wahrheit sehr nahe? Was es ist, wo es ist, da sind wir noch dran, weil das ist ja der Sinn von Holosync, das Leben oder was ist Menschsein? Was ist es überhaupt? Wo sind die anderen Dimensionen? Mhm. Wenn zum Beispiel die Kornkreise plötzlich auftauchen und wenn der eine Herr sagt, er ist als Remote Viewer dorthin gereist und hat gesehen, dass die denn manche das mit Seilen und mit Brettern machen, ja, okay. Aber es gibt Kornkreise und die sehen sie. Das brauchen sie bloß sehen und sie brauchen sich bloß hineinfühlen. Und ich falle dann sozusagen in den Kornkreis hinein und dann sehe ich, wie das entstanden ist. Als Bewusstseinsgedanken von anderen Wesen, die in einer anderen Dimension sind, der nächsten Dimension. Und die können halt einwirken auf unsere Materie.
Okay, das heißt, Ihre Antwort ist, das Ganze spielt sich in einem Raum unter Anführungszeichen ab, der einfach quasi unseren Raum beinhaltet, eine sozusagen ja, eine höhere Dimension ist. Ja. Aber was das genau ist, können wir halt alle nicht beschreiben.
Übrigens, da sind wir noch dran.
Da sind wir dran, ja. Also das, ja, finde ich sehr interessant. Da gibt es also Holonauten, die sich gleichzeitig quasi die Kopfhörer aufsetzen, sich in Trance begeben und sich dann irgendwo verabreden und treffen, ja, und dann dort agieren. Das finde ich sehr spannend.
Genau, so übrigens, wie der Udo das gemacht hat mit seiner Freundin. Die übrigens auch sehr, sehr gut gewesen ist. Mhm. Nicht nur Rudolf war gut, sondern seine Freundin war auch sehr gut.
Okay. Übrigens, wie Kornkreise entstehen, da gibt es eine eigene Sendung im Archiv mit Remote Viewern, die sich 4 verschiedene Kornkreise angesehen haben. Und das Ganze entstand in Kooperation mit dem Kornkreisexperten im deutschsprachigen Raum, nämlich Andreas Müller. Mhm. Und da gab es, mhm, sehr wohl welche, die natürlich menschengemacht sind, und dann aber welche, die eben nicht mit herkömmlichen Mitteln entstehen. Aber ja, da gibt es also alle möglichen Dinge, die da gesehen wurden. Unter anderem auch technologische Dinge. Also keine Ahnung, vielleicht stimmt es auch nicht.
Aber schauen Sie mal, wenn wir unser Bewusstsein erweitern können, dann haben wir vielleicht auch andere Möglichkeiten, mit unserem Bewusstsein die Materie zu verändern.
Ja,
es natürlich. Gibt ja in Russland gibt es ja Medien, die können anhand von ihrer Gedankenkraft Gegenstände bewegen. Da kann vielleicht auch Magie dabei sein, aber die in Russland haben das.
Naja, das ist dann Magie, ne? Ich meine, das, oder wo ist da die Grenze, ne? Manche sagen da halt Magie dazu.
Genau.
Ne? Ja. Ja, Telekinese, da ging es auch.
Telekinese.
Unter anderem um solche Dinge in der letzten Sendung. In der letzten Sendung ging es übrigens um eine sehr gruselige Sache, nämlich das Entführungsphänomen. Und das ist wirklich so die letzte Frage, weil die möchte ich Ihnen jetzt noch stellen. Haben Sie sich auch das mal angeschaut, was da mit Leuten passiert, die sagen, haben Sie schon mal davon gehört, vom sogenannten Entführungsphänomen?
Mit den Grauen?
Naja, mit allen möglichen. Also, okay.
Also ich kenne nur, wer entführt wird, kenne ich nur die Grauen.
Okay.
Das sind kleine Wesen, die sieht man jetzt öfters in der Weise in den USA, werden da so Stoffpuppen draus gemacht und alles Mögliche.
Ja, ja,
die sind ungefähr 1,50 Meter groß. Mit denen habe ich mich schon ein paar Mal angelegt, weil die sind auch da, wenn wir unsere Bewusstseinsreisen machen und die beobachten das Ganze, weil das ist ja für die auch interessant. Nur die, genau die möchte ich bei mir nicht haben. Hm, und da trete ich auf und deswegen bin ich auch dabei bei den Seminaren, dass die Leute, die auf den Seminaren kommen, dass die in Ruhe ihre Sachen machen können und die schmeiße ich sofort raus in der Weise. Weil das, was die machen, das ist unter der Gürtellinie. Also das ist,
was die machen kennen die? Mich.
Ja, die entführen Leute, ohne dass sie fragen, ob sie das überhaupt wollen. Und wenn man was machen will, dann muss man fragen.
Ja, aber
wenn die Leute, ja?
Ja, Entschuldigung, aber ist klar, ja, klar, das ist eine Schweinerei. Aber machen die das wirklich auf der physischen Ebene oder passiert das Ihrer Meinung nach, also jetzt diese Grauen, unter Anführungszeichen, was immer die jetzt sind, oder ist das auf einer anderen Ebene? Auf einer
nee, das machen die auf der Theta-Ebene. Die Leute schlafen ein, sie sind dann auf der Ebene und die nehmen dann den Körper, weil die eingeschlafen sind, und bringen den Körper in Trance, ziehen den aus dem Bett raus, der ist dann physisch nicht mehr in dem Bett drin, ziehen den Körper raus, nehmen den mit, nehmen den zu ihren Stationen und machen die Experimente mit denen.
Also tatsächlich auf der physischen Ebene entführen
die. Ja, auf der physischen Ebene.
Die sind dann nicht mehr da.
Die sind dann nicht mehr da. Nein, die sind dann nächsten Tag, wenn sie aufwachen, sind sie wieder in ihrem Bett und denken, sie haben einen Traum geträumt. Aber das ist nicht. Und das ist das Fiese an dem Ganzen. Mhm. Wissen Sie, wenn Sie zustimmen würden, aber die sowas zu machen, das ist das, ja, gut. Da brauche ich mich nicht echauffieren, weil das
ja, ist. Ja, das ist, versteht sich von
selbst. Da bin ich,
also
da bin ich völlig dagegen, weil es gibt geistige Wesen, die würden sowas nie machen. Und deswegen ist auch bei uns der Punkt, wenn wir in Kontakt gehen, dann bitten wir um Kontakt mit geistigen Wesen, die höher sind als wir. Und geistige Wesen, die höher sind als wir, die machen solche Sachen nicht. Das ist wiederum die Sache mit der spirituellen Ethik. Und die scheren sich einen Dreck darum sozusagen. Die machen es einfach. Weil die machen Experimente, die haben ein Problem in ihrem Sein. Sie haben keine Emotionen und die möchten sie gerne reinzüchten in ihre Rasse. Und weil wir ja Emotionen haben und Gefühle haben, meinen Sie, wenn Sie das verbinden, und das geht auch. Also es gibt Klons, ich weiß nicht, wie man die sagen sollte. Es gibt Verbindungen, die sie gemacht haben, und es gibt Menschen, die sind mit denen gekreuzt und die leben.
Oh na, Hybriden, meinen Sie jetzt Hybriden? Also das, darum ging es fast ganz andauernd in der letzten, okay.
Aber das muss man, also das ist für mich klar und deutlich, wenn die bei mir auftauchen, dann fliegen die, bevor die was gesagt haben. Das ist dann, da nehme ich keinen Respekt davor, und da ist das für mich auch völlig jenseits der Linie.
Also diese Hybriden, nur nochmal, die existieren Ihrer Meinung nach tatsächlich und sind tatsächlich Kreuzungen zwischen uns und wem?
Nein, Moment. Es gibt Hybriden da draus, die von denen gemacht wurden. Also nicht die, die Hybriden sind, die sind aber nicht hier auf der Erde, sondern die sind auf einem anderen Planeten. Und die, die hier sind, die Grauen, so bezeichnet man die, die Greis, die sind hier und die machen ihre Experimente.
Okay.
Und die nehmen Eizellen von den Frauen, dann werden sie mit dem Sperma von ihnen gekreuzt, dann werden sie eingepflanzt, nach 3 Monaten werden sie wieder rausgenommen und in dann Brutgefäße gebracht und dort werden die dann entwickelt und dort, aber ja.
Gut. Und das haben Sie jetzt irgendwo gelesen oder das wissen
nein,
Sie aus
nein,
Ihren
nein,
eigenen holonautischen Erfahrung?
Okay. Erfahrung, ja.
Ich sage Ihnen was, da könnte man fast einmal eine eigene Sendung drüber machen, weil ich hatte in der letzten
Sendung...
Das bitte nicht, okay.
Das ist sowas Mieses, das ist sowas Dreckiges.
Aha.
Und ich will auch nicht bei den Leuten da irgendwelche Angst schüren oder sonst irgendwas, weil das ist, da kann man wirklich Albträume davon kriegen.
Ja.
Es ist auch nicht viel, also es ist nicht so, dass das jetzt bei uns jetzt hier massenhaft gemacht wird oder so. Das sind wirklich einzelne Sachen, ich will jetzt sagen, 1 von 1 Million vielleicht mal.
Ja, aber da gibt es also inzwischen und auch... Herr von Ludwiger tendiert da immer so ein bisschen mehr in die Richtung, kommt mir jetzt schon vor, dass das ein massenhaftes Programm ist. Und da gibt es einen Herrn in den USA, den David Jacobs, Historiker, der da sehr lange geforscht hat, vor allem mit Hypnose-Regression arbeitet. Und da gibt es also wirklich Befürchtungen, dass das ein Programm ist und quasi eine feindliche Übernahme passiert. Also es ist Paranoia pur.
Ja, das kann eine feindliche Übernahme sein, aber ich glaube, da sind wir zu sehr auch gefestigt, weil ich glaube, auch unser spiritueller Weg ist ja auch hier gegeben. Und die können einfach auch nicht so alles übernehmen. Das geht nicht so einfach.
Okay.
Ich meine, wir sind 7 Milliarden Menschen hier auf der Welt, da hätten die viel zu tun. Und dann, ja, es funktioniert ja nicht so alles bei Ihnen, wie Sie meinen. Und es geht nicht so, wie Sie sich so gedacht haben. Und die sind auch schon ganz schön am Kratzen, damit sie das überhaupt durchbringen. Also so einfach funktioniert es nicht.
Weil
so
oh einfach, Mann!
Ja, eine Semmel kaufen beim Bäcker, das geht nicht so.
Okay.
Das ist nicht. Und ich glaube, da können wir schon noch was dagegen setzen.
Na, wollen wir es hoffen.
Ja.
Aber sehr beunruhigend, dass Sie auf Ihren Reisen auch auf diese Sache gestoßen sind. Also ich habe da ja noch immer die leise Hoffnung, dass das alles doch irgendwie ganz anders ist.
Aber ich bin auch mit anderen Wesen zusammengekommen und ich habe Raumschiffe gesehen, damit wir das bisschen in eine andere Richtung kriegen, dass das jetzt nicht das Schlusswort ist.
Nein.
Raumschiffe gesehen und ich habe Wesen gesehen. Das ist unglaublich, was da an Möglichkeiten besteht und was da an Verbindung bestehen könnte, wenn wir ein wenig bewusster werden würden, wenn wir ein wenig mehr in unsere Gefühle reingehen würden und wenn wir nicht so sehr in der Logik drin verhaftet werden, sondern dass wir wieder ein bisschen an uns auch arbeiten könnten, bewusster werden und ja, es war ja immer wieder Zeitpunkte, 2000 sagte man, 2012 wird die Welt untergehen.
Nee.
Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, weil wenn, dann kann nur die Menschheit untergehen, aber die Welt wird nie untergehen, weil dafür ist es zu sehr gefestigt. Aber wir können uns verändern.
Na, irgendwann wird sie einfach von der Sonne geschluckt, aber ja.
Ja. Aber wenn wir vom Bewusstsein her also einfach uns vernetzen über die Wellen und wir sehen ja, es gibt scheinbar Räume, wo wir uns treffen und wir treffen uns auch und wir tauschen uns auch aus in dieser Weise und vielleicht wird unser Bewusstsein besser werden und ich bin eigentlich angetreten, dass ich den Menschen zeige, es gibt noch mehr, wie sie sehen und sie können es ausprobieren, ohne dass ich ihnen was vormache, weil sie sollen es selber, weil ich bin ein praktischer Mensch und wenn sie das selber praktisch erleben, dann wissen sie, dass es das gibt, weil wenn sie das selber erleben, dann ist es ihre Geschichte.
Also Sie sagen, das ist alles wahr, es gibt da draußen sensitive, hochentwickelte Lebewesen, die sind auch hier bei uns, die besuchen uns quasi und die warten nur drauf, dass wir endlich zur Vernunft kommen.
Aber, das sehen wir nicht, weil das sind auf der anderen Schwingungsebene, die sind feinstofflich und das ist halt einfach, warum sollen die sich materialisieren? Warum? Weil es ist ja unser Weg, dass wir uns verändern. Es ist nicht darum, dass wir jetzt sagen, bitte helft uns und verändert uns, sondern Wir sind an dem Quantensprung. Wir müssen schauen, dass wir unser Bewusstsein verändern. Nicht darauf, dass jemand anders da kommt und uns dann die Weisheit mit Löffel gibt. Das geht nicht.
Nein, das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht, nein.
Okay, hochspannend. Ja, das Schlusswort wäre, oder meine Schlussfrage wäre, wenn jetzt also jemand da irgendwie neugierig geworden ist und sich denkt, ist ja unglaublich, was man da alles erleben kann und was man da alles dann auch selbst quasi erfahren kann, wenn man den Mumm dazu hat und nicht immer nur irgendwelche komischen Bücher lesen muss und jetzt quasi sich auf die holonautische Reise begeben möchte, was würden Sie ihm da auf den Weg geben? Was ist das Wichtigste? Jetzt einmal abgesehen davon, ja natürlich, Holosync 3D ist eine wunderbare Art, damit anzufangen, Ihrer Meinung nach natürlich, und ist wohl auch so. Aber was würden Sie ihm jetzt unabhängig davon auf den Weg geben? Was ist das Ihr wichtiger Rat?
Mein wichtigster Rat ist, einmal am Tag 5 Minuten anzuhalten, dieses Leben, und ganz bewusst zu sehen, was mache ich gerade, wo bin ich gerade, was denke ich gerade, was ist meine Umwelt, wo bin ich. Das ist das Wichtigste für mich, dass wir ab und zu mal zu uns selber wiederkommen, vielleicht ein paar Atemzüge in Ruhe nehmen, auch wenn es komisch aussieht, wenn wir auf einer Bank sind oder uns einfach in einen ruhigen Ort begeben. Aber es kann man auch am Stachunsel in München machen. Einfach sich auf die Bank setzen, einatmen, ausatmen, bewusst und bewusst zu machen, was mache ich gerade und was will ich gerade machen? Was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Bewusst zu werden, was man ist und wo man ist. Und wenn man das dann so einigermaßen macht und immer öfters macht, dann wird man immer mehr bewusster, wer man selber ist. Und wenn man dann noch mehr will, dann kann man ja verschiedene Wege gehen. Ich sage ja nicht, dass Holosync der einzige Weg ist, um die Dreidimensionalität zu erfahren. Es ist ein Weg, wie viele Wege nach Rom gehen. Aber es ist vielleicht der einfachste Weg, weil man sich einfach nur hinlegen muss und dann in Ruhezustand begeben muss, und alles andere geht dann ganz von alleine. Und deswegen versuche ich es denen, ich bin kein Theoretiker, ich bin Praktiker, das ist immer mein Lebensweg gewesen, und deswegen zeige ich es den Leuten, und die brauchen keine Angst haben, es ist überhaupt nicht problematisch, es ist ganz einfach, sich hinzulegen und den Weg zu gehen, es baut sich von alleine auf, und irgendwann sieht man das, und dann kann man sagen, ah, das war jetzt interessant, das hat mich bereichert oder es hat mich nicht bereichert. Es passiert auch mal, dass Leute eben keine Bereicherung haben, weil sie vielleicht noch nicht an dem Punkt sind oder weil sie noch zu logisch sind. Aber das kann man auch nicht übers Knie brechen. Es ist ein Weg, wie Lao Tse sagt, nicht der Weg, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und das kann ich nur immer den Menschen auf die Reise geben. Der Weg ist das Ziel. Werdet euch bewusst, wie euer Weg ist und welchen Weg ihr geht. Zu jedem Zeitpunkt eures Lebens. Und das ist der beste spirituelle Weg, den man gehen könnte.
Herr Paul, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch, das uns dann auch noch auf sehr unerwartete Bahnen geführt hat. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und ich hoffe, wir können uns vielleicht in Zukunft wieder mal treffen.
Das wird mich freuen.
Ob in der holonautischen Dimension oder vielleicht auch in der echten, und wieder mal eine Sendung machen.
Oder so, ja. Darf ich noch ich weiß jetzt nicht, ich will keine Werbung machen, aber darf ich noch kurz?
Ja, natürlich.
Ich habe in Braunschweig im Oktober ein Seminar. Ich habe genügend Männer für dieses Seminar. Ich bräuchte dringend noch 1 oder 2 Frauen, weil die Frauen bringen immer die Leichtigkeit in das Seminar rein. Und die Männer, wenn sie zu viele sind, die blockieren sich gegenseitig. Ich habe 2 Frauen schon auf dem Seminar. Also wenn noch,
ich weiß, was Sie meinen, ja?
Ja, wenn das wäre, dann würde ich mich ganz, ganz freuen, wenn wir das einfach raussenden. Nicht, dass ich jemand angeln will, nein, wirklich nicht, aber es wäre schade, weil das würde dann sonst zu hart werden. Danke Ihnen.
Ja, okay, das heißt also, um das Ganze ausgeglichen zu machen und die Hemisphären, ich meine, das hängt sich alles zusammen.
Genau,
ne?
Ja.
Also
ja,
dann, genau. Dann braucht man dann noch ein paar Damen, die da mitmachen. Ja, die sollen sich dann einfach bei Ihnen melden. Die Informationen finden Sie auf Ihrer Website. Ja, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, bis dann.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, dass ich bei Ihnen sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass ich mich so ausführlich darbringen konnte und dass Sie und Ihre Zuhörer mir zugehört haben. Alles Gute, bis zu einem anderen Zeitpunkt mal. Ja. Danke,
danke
Ihnen.
Wiederhören.
Wiederhören.
Crop FM. Genau jetzt.
Und in der nächsten Sendung habe ich, ja, sind das Holonauten? Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall zwei sehr interessante Menschen aus der Steiermark, nämlich Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Waren ja schon lange nicht hier. Bekannt durch ihre vielen unzähligen, strangen Beobachtungen, die sie gemacht haben und auch teilweise auf Bild festgehalten haben. Man möchte da gar nicht sagen UFO, das ist wirklich zu banal. Gab da auch eine sehr gute Servus-Doku, die kann man, die findet man im Netz inzwischen, irgendwas mit Lichter heißt sie, wo also das Knittelfeld-Phänomen beschrieben wird. Aus Knittelfeld in der Steiermark sind die beiden. Und am 13. Oktober, Freitag, der 13. Oktober, da war doch irgendwas mit den Templern, glaube ich. Jedenfalls an diesem Tag sind sie bei mir zu Gast das nächste Mal, worauf ich mich schon sehr freue. Am 13. Oktober 2017, same time, same station. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse und verabschiede mich nicht mit holonautischer Musik, sondern einem Track aus Nothing to See Here, dem letzten Track aus Nothing to See Here, der aber irgendwie da dazu passt, nur ist er ohne Holosync 3D gemacht. Rural Confessions heißt er. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today, passing by. All that was gone lies ahead, sticked into my head.